Der 24. Spieltag, er ist vollbracht in der ersten Bundesliga der Frauen. Nur eine Tabellenbewegung gab es, aber ein paar Vorentscheidungen. Wir wollen drüber sprechen mit Frieda Hackl. Sie ist Sportjournalistin, Sportstudentin und Content-Creatorin bei Elf Freunde. Und mit Jascha Schmidt, er ist Mitgründer vom Scouting Report, einem Fußball-Podcast zum Fußball der Frauen, den ihr auf jeden Fall abonnieren solltet. Aber jetzt legen wir erstmal los.
Heute im Rasenfunk.
Ich habe keine Worte, ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesem Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich sehr, zu ihrer Premiere hier im Rasenfunk begrüßen zu dürfen, Frieda Hackl. Frieda, wie schön, dass du hier bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr schön, dass du dich ans Podcast-Thema ranwagst. Aber ja gut, der Sprung von Elf Freunde zu irgendwelchen Podcasts ist ja jetzt auch nicht so weit, oder?
Nee, also ich glaube, wir haben teilweise jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Podcast-Formate. Ja, genau. Aber ja, mein Podcast ist auch einfach in den letzten Jahren ja immer mehr ein Thema geworden und umso mehr freut es mich natürlich auch, jetzt selber vielleicht ein Teil der Podcast-Kultur zu sein.
Ey, auf jeden Fall. Also von meiner Seite aus sehr gerne. Sehr schön, dass du hier bist. Und du kannst dir ja auch Tipps holen von Jascha, denn der hat ja einen eigenen Podcast jetzt gerade mitgegründet. Jascha, schön, dass du hier bist und erzähl doch nochmal kurz, was man im Scouting Report so hören kann.
Ja, vielen Dank. Im Scouting Report hört man mich und Emily von Soccer Donner ist die liebe Emily und wir sprechen nicht nur über die Frauen-Bundesliga, sondern wir covern auch internationale Ligen wie die WSL und die Liga F aus Spanien und wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Wir
sind das kann man so sagen, ja.
Das kann man so sagen und wir sagen das, was andere sich nicht trauen auszusprechen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen unser Markenzeichen. Herrlich, ehrlich und direkt sagen wir.
Ja, da war schon mancher Zündstoff mit drin, das muss ich sagen, habe ich mir auch schon bei manchen Folgen gedacht, aber auf jeden Fall sehr gut, dass es etwas gibt, jetzt auch zum internationalen Fußball der Frauen. Wir wollen hier auf die Bundesliga blicken, am Ende des Bundesligaspieltags auch nochmal kurz auf das Champions-League-Halbfinale der Bayern, denn der FC Bayern hatte ja kein Spiel an diesem 24. Spieltag. Es gab das Nachholspiel gegen Werder, aber die Partie gegen die TSG wird jetzt dann erst nach diesem Spieltag stattfinden. Deswegen haben wir jetzt erstmal 6 Bundesliga-Partien, auf die wir blicken wollen. Und wie immer haben wir die zwischen euch aufgeteilt. Das heißt, wir spielen ein bisschen Ping-Pong und beginnen in Essen. Bei Essen gab es ein ganz wichtiges Heimspiel gegen Leverkusen, mit dem man es hätte schaffen können, den HSV so richtig unter Druck zu setzen, wenn man da einen Dreier geholt hätte. Denn der HSV hatte schon am Tag vorher sein Spiel verloren. Unter welchen Umständen werden wir noch besprechen? Es ging allerdings schon sehr schnell in eine ganz andere Richtung für die SGS. Schon in der 4. Minute geht Leverkusen mit der ersten Chance in Führung. Eine Ecke von rechts wird dann von der linken Seite nochmal nach innen gebracht. Kögel flankt auf Loreen Bender und die steigt höher als Stibitzki und trifft per Kopf zum 1:0. Es gibt danach noch eine ganze Reihe von weiteren Chancen. Loreen Bender allein hätte in der ersten Hälfte noch mehrere Treffer machen können. Der nächste fällt dann erst in der 41. Minute. Kim Sindermann irrt bei einer Flanke von links etwas durch den Strafraum. Sie kann dann nicht klären bei so einer Bogenlampe von Debitzki. Kramer kommt vor ihr an den Ball und legt auf Kögel und die muss den nur noch ins Tor grätschen und so steht schon vor der Halbzeit 2:0. Und um es kurz zu machen, es geht dann nicht so viel besser weiter. 68. Minute 3:0. Kögel bekommt einen Steckpass von Stäbel und trifft. Und in der 88. Minute gibt es nach einem Foul von Ostermeier einen Freistoß vom linken Strafraumeck, den Kramer über Sindermann hinweg in die TorhüterInnen-Ecke hebt. War aber trotzdem schwer zu halten, muss man sagen. Also am Ende, Jascha, ist es ein klares 4:0 für Leverkusen, das damit zumindest den Anspruch untermauert, am dritten Platz dran zu bleiben. Wir wissen jetzt, nachdem auch das Eintracht-Frankfurt-Spiel gespielt ist, na so richtig hat das nicht geklappt, aber zwischenzeitlich hat man immerhin ein bisschen Druck ausgeübt und für Essen wiederum heißt es, es bleibt bei den 3 Punkten Rückstand auf den HSV, der ja auf Rang 12 liegt. Wie haben dir beide Teams gefallen und warum hatte denn Essen hier so wenige Möglichkeiten?
Ja, also Essen gefällt mir sowieso eigentlich immer ganz gut, alleine wegen der Spielanlage, muss ich erstmal eingangs sagen, weil ich finde Essen dafür, dass sie abstiegsbedroht sind Und für das, was sie an spielerischer Möglichkeit haben, versuchen sie immer sehr offensiv mitzuspielen und stellen sich nicht hinten rein. Und ich finde halt, diese Spielanlage von Essen, die gefällt mir eigentlich sehr gut. Es hat mich jetzt nicht überrascht, dass sie verloren haben, muss ich dazu sagen. Ich glaube, es hätte mich eher überrascht, wenn sie jetzt gewonnen hätten. Das vielleicht mal so vorab. Mhm. Ich fand jetzt, man hat schon gemerkt, dass Leverkusen auch in der ersten Halbzeit vor allem, da waren einige Chancen. Ich erinnere mich dann noch, wo Fudala da gegen drei im Strafraum tanzt. Also man, ich will jetzt nicht das Wort Klassenunterschied in den Mund nehmen, weil das wäre auch ein bisschen unfair Essen gegenüber, aber man merkt schon, die spielerische Qualität, die Leverkusen mitbringt, ist schon sehr hoch. Und man merkt halt, wo bei Essen gewisse Limitierungen einfach waren. Einfach von der Geschwindigkeit der Spielerinnen her. Lorraine Bender war sowieso sehr unspielbar. Also jetzt nicht nur gegen Essen, sondern allgemein ist sie schwer zu bespielen. Aber auch gerade da hat man halt gesehen, wie schwierig das ist, wenn man so eine Top-Spielerin hat und wie sich Essen dann anstellt. Ich glaube, das Ergebnis geht so in Ordnung, auch in der Höhe. Ich glaube, da hätte es einen wirklichen Sahnetag gebraucht und einen ziemlichen Off-Day von Leverkusen, damit da was möglich wird für Essen. Auch sonst, Plattner bin ich ja normalerweise immer ein Riesenfan. Die hatte jetzt auch nicht ihren Sahnetag. Also war schon okay, aber war jetzt nicht herausragend. Und ich glaube einfach, wenn Kramer so einen Tag hat, Fudala so einen Tag hat, Lorraine Bender so einen Tag hat, dann ist das schon ziemlich schwierig für ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. Und von daher hat mich jetzt wenig überrascht, hat jetzt meine Wahrnehmung von Essen aber auch nicht negativ verändert, dass ich ihnen jetzt weniger Chancen einräume. Ich glaube immer noch, es könnte was gehen. Es braucht ein bisschen Schützenhilfe aus Hamburg, wie du sagst, besprechen wir später noch. Aber bei dem Spiel hatte ich mir jetzt keine große Veränderung in der Tabelle herbeigesehnt oder mir vorgestellt. Von daher, ja.
Ja, also das stimmt natürlich, dass klar Essen hier als Außenseiter in das Spiel gegangen ist. Ich muss aber sagen, ich fand das Spiel bei allem, was Leverkusen gut gemacht hat, da können wir ja auch gleich noch drüber sprechen, dann schon aber einigermaßen ernüchternd, weil de facto hat Essen nach dieser Partie im Grunde eigentlich 4 Punkte Rückstand auf den HSV, dann hat man hat das um 9 Tore schlechtere Torverhältnis, das heißt zu den 3 Punkten müsste man eben noch diese 9 Tore aufholen auf den HSV. Und da hat jetzt dieses 0-4 nicht geholfen und da fand ich eben auch die Spielanlage dann doch, du hast sie gelobt und eigentlich würde ich da auch zustimmen. In dem Spiel war es allerdings schon sehr tiefstehend und mit sehr wenig Offensivgefahr. Also am Ende kommt Essen auf 5 eigene Schüsse, 5-21 Schüsse, ein Expected Goals Wert von 0,21. Also im Grunde hatte man eigentlich keine Chance. Jacqueline Meissner vergibt die größte, das wäre noch das zwischenzeitliche 1-1 gewesen, fällt dann relativ kurz darauf das 0-2. Sowas passiert, aber auch in der Strafraumverteidigung fand ich, dass Essen einfach zu oft nicht nur qualitativ unterlegen war, das kann dir auf jeden Fall gegen dieses Leverkusener Team passieren, sondern auch unsortiert war. Und das finde ich jetzt schon, ja, also ich will das jetzt nicht als Vorwurf verstanden wissen, weil natürlich ist es schwierig für Essen gegen Leverkusen, aber ich finde weder Ostermeier noch Debitzky noch Fürst haben ein gutes Spiel gemacht. Alle drei hatten ganz verheerende Fehler mit drin. Kim Sindermann kommt da auch noch mit dazu, die zwar auch gut gehalten hat, aber eben auch mit in der Rechnung mit dabei ist. Plattner hast du jetzt schon angesprochen. Kowalski verliert in einer Szene auf der 6 im Spielaufbau total unnötig den Ball. Das ist jetzt sehr ungerecht, quasi so einzelne Szenen heranzuziehen. Aber letztlich erklären diese vielen einzelnen Szenen, warum Essen eigentlich in keiner Phase in dieses Spiel reingekommen ist. Und das ist zwar verständlich und vielleicht kann man es auch nicht erwarten, dass es anders ist, aber der SGS gehen halt jetzt die Spiele aus. Und nach dem Sieg gegen Jena hätte ich eigentlich schon aus Essenerinnen-Sicht gehofft, dass das vielleicht das Signal ist, jetzt noch irgendwie, komm irgendwie zu einem Punkt gegen Leverkusen. Und dann hast du zum einen deine Tordifferenz nicht deutlich, also gar nicht verschlechtert in dem Fall. Und du hättest vielleicht sogar die Chance, noch vorbeizuziehen. Es gibt noch ein Spiel gegen Nürnberg auswärts und eins gegen Freiburg zu Hause. Da liegen schon noch Punkte auf der Straße, aber dann muss man anders spielen als gegen Leverkusen. Hast du da Gedanken zu dieser Kritik?
Ja. Nee, finde ich fair. Also ich will jetzt auch nicht immer so auf den Teams in der unteren Tabellenhälfte rumhacken, weil das mache ich immer. Und ich habe versucht, eigentlich ein bisschen fairer zu sein. Aber wenn wir so detailliert in die Kritik reingehen, dann müssen wir eigentlich bei dem Tor von Lorraine Bender anfangen, weil Lorraine Bender ist jetzt physisch einfach nicht die Stärkste und nicht die Größte. Und dass Lorraine Bender am 5-Meter-Raum Kopfballduell gewinnt und einköpft, darf eigentlich gar nicht passieren. Das ist eigentlich so ein Ausreißer da. Also dass die nicht zugestellt ist, dass da die Torwerte nicht rauskommt und den irgendwie wegfaust, also dass die so frei einköpfen kann, ist schon, das ist das Zuordnungsproblem, was du angesprochen hast. Ne? Man kann auch vielleicht ein bisschen kritisieren, dass diese Spielanlage, zum Beispiel nach einer Leverkusener Ecke, drückt Essen sehr schnell raus, will in den Konter gehen, verläuft sich dann ein bisschen, wird dann direkt wieder zurückgedrückt, hat aber dann das Defizit, weil sie dann wieder überlagert werden auf rechts. Das sind alles solche Geschichten, wo ich dann denke, ja, ich kann jetzt als neutraler Fußballfan appreciaten, dass sich ein potenzieller Absteiger nicht nur hinten reinstellt, sondern versucht mitzuspielen. Das ist sehr lobenswert, einfach für die Perspektive des neutralen Fußballfans, der gerne was geboten bekommt. Aber sie tun sich dadurch natürlich selber keinen Gefallen. Klar, wenn wir jetzt so kritisch sein wollen, dann muss man das auch aufzeichnen. Ich finde halt auch die Fudala-Szene, wo sie da drei austanzt, dann nochmal rechts ablegt auf Bender, das darf einfach, ich weiß, das ist so, das ist eigentlich so schon, das ist ein Euro ins Phrasenschwein, aber das darf im Frauenprofisport auch nicht passieren, dass du mit drei Verteidigerinnen auf engstem Raum gegen eine Stürmerin stehst, die jetzt auch nicht gerade, ja, von der Technik geküsst wurde, sage ich mal, und dass die es dann schafft, dich da so auszutanzen. Der Kommentator sagte, glaube ich, das ist dieses berühmte in der Telefonzelle ausgetanzt und dann noch ablegt und dann steht niemand bei Loreen Bender und glücklicherweise hat die Torwerte noch einen Fuß dazwischen. Also ich fand es auch teilweise desolat verteidigt, aber wie gesagt, ich finde, es geht in der Höhe dann am Ende auch in Ordnung. Es hat mich jetzt nicht überrascht, dass Leverkusen Essen vor massivste Probleme stellt in der Defensive. Ja. Ich hätte auch nicht erwartet, dass sie einen Punkt holen. Ich glaube, gegen Nürnberg, das wird so ein bisschen das Schicksalsspiel, wenn sie gegen Nürnberg, sagen wir jetzt einfach mal hypothetisch 3-0 gewinnen. Der HSV lässt nochmal was liegen und der HSV muss auch noch gegen Bayern ran. Und ne, Bayern will die Saison vielleicht gut abschließen und sich 6 Tore gegen Bayern zu fangen, ist gar nicht so unwahrscheinlich als Team in der unteren Tabellenhälfte. Dann ist diese 9er Tordifferenz auf einmal passé. Also ich würde sagen, da ist die Messe noch nicht ganz gelesen, auch wenn es im Moment unwahrscheinlich aussieht, dass Essen dann noch den Anschluss findet. Aber ich würde ihnen trotzdem noch Chancen einräumen, dass sie es noch schaffen könnten. Aber wie gesagt, sie brauchen definitiv Schützenhilfe aus eigener Kraft. Sehr schwierig.
Ja, und man muss natürlich sagen, dass Leverkusen eben im Grunde auf allen Ebenen überlegen war. Das eine ist die individuelle, das ist klar und das haben wir jetzt ja auch schon angesprochen. Aber ich finde auch taktisch hatte man einen klaren Vorteil. Also Essen steht ja in einem 5-2-3 bzw. 5-4-1, je nachdem wie sie positioniert sind, ob tief oder höher. Und was Leverkusen einfach sehr, sehr gut geschafft hat, war immer wieder rechts und links neben die Sechserinnen zu kommen. Immer wieder mussten die Sechserinnen rausrücken, weil Leverkusen kommt ja auch gerne über den Flügel, oft mit drei Spielerinnen. Dann muss eben die Sechserin helfen, ansonsten kriegst du es nicht abgedeckt in dem System, wie es Essen spielt. Und dann hat Leverkusen da eigentlich schon eine gute Systematik, immer wieder hinter die Kette zu kommen oder eben dann über den Zehnerraum zu verlagern. Also sie spielen dann auch gerne eben vom Flügel an der Sechserin vorbei quasi ins Zentrum und von dort aber dann wieder auf die andere Seite, wo logischerweise mehr Platz ist. Und das muss ich sagen, hat Leverkusen sehr, sehr gut gemacht. Plus Leverkusen ist ein unheimlich laufstarkes Team. Das heißt, selbst wenn du mal das Gefühl hast, jetzt haben wir sie vielleicht erwischt, auch mal in einem Umschalten. Es gab ja so 2-3 Momente, aus denen eine Chance hätte werden können für Essen. Aber da waren immer viele Leverkusenerinnen im defensiven Umschalten mit eingebunden. Sehr, sehr gute Laufwerte von allen Spielerinnen. Das heißt, an dem Tag war Leverkusen auch wirklich auf allen Ebenen überlegen und hätte ja eigentlich sogar noch deutlicher gewinnen können. Was, finde ich, auch so ein bisschen die Frage aufwirft, warum man Leverkusen nicht immer so sieht oder zumindest öfter so. Also sie spielen ja eine gute Saison, ich will es jetzt auch nicht zu kritisch formulieren. Aber in diesem Spiel sah Leverkusen wieder aus wie ein klarer Contender für Platz 3. Aber diese Chance haben sie eigentlich mit den Spielen gegen Frankfurt, Hoffenheim und Wolfsburg, die alle knapp waren, aber die alle verloren gingen, haben sie das liegen lassen. Ich bin gespannt, was es quasi braucht bei Leverkusen, um diesen nächsten Schritt dann vielleicht doch irgendwann nochmal zu gehen.
Ja, ich glaube, du hast die Antwort selber schon gegeben. Also man kann es Fünferkette nennen oder 3-4-3. Das ist jetzt so ein bisschen so eine Glaubensfrage, ehrlich gesagt, was Essen da gespielt hat und welchem Medium da man glauben darf, was die Aufstellung da gepostet hat. Ich finde bei Dreierketten allgemein, das habe ich auch schon an anderer Stelle öfters mal kritisiert in der Frauenbundesliga, wenn du mit Dreierkette spielst, was ich grundsätzlich verstehen kann, weil du defensive Stabilität reinbringen willst, du musst dir halt immer bewusst sein, in dem System brauchst du halt Wingbacks, also Außenverteidigerinnen, die unfassbar laufstark sind und die halt eine ganz andere Rolle haben als ein regulärer Fullback, also ein regulärer Außenverteidiger in der Viererkette. Und das bringt meiner Meinung nach bei einem Absteiger, Aufsteiger, wie man es jetzt nennen möchte, also im unteren Tabellensegment, das bringt Essen einfach von der Kaderqualität nicht mit. Und das gegen so ein Team aus der oberen Hälfte zu stellen, ist mutig. Ich finde, was immer sehr gut funktioniert und was sich auch über die letzten Jahre super bewährt hat, ist gegen den Ball auch einfach ein ganz plattes 4-4-2 mit zwei eng stehenden Viererketten. Aber wenn du halt mit einer Dreierkette spielst und dann hast du halt eine Sophie Stäbel, die da im Mittelfeld die Fäden zieht und dann auch mal von der 6 sich selber hochschraubt und dann auch mal so eine hybride Position spielt und auf die 10 aufrückt und dann auch diese, also jetzt nicht nur die Vorlage, die sie da gespielt hat, sondern allgemein, was da dann für einen Druck aufgebaut wird von Leverkusener Seite, da denke ich mir dann so, das war systemseitig schon nicht die beste Wahl und es hat sehr begünstigt, dass Leverkusen da Dominanz aufbauen konnte. Und wir hatten dasselbe Problem beim HSV in der Hinrunde, wo Lise Brankau stur an dieser Dreierkette festgehalten hat und es oftmals nicht funktioniert hat. Und da kann man wirklich sehr tief drin versinken, warum jetzt 4-2-3-1 so das Nonplusultra gerade ist oder 4-4-2 so für Teams, die es ein bisschen defensiver halten wollen. Aber das mit der Dreierkette ist immer wieder verwunderlich, dass Teams, die einfach nicht das Spielermaterial dafür haben, das dann immer wieder anbieten und das dann als Mittel der Wahl nehmen und sich dann wundern, warum es am Ende des Tages nicht so gut klappt. Und das fand ich bei Essen war jetzt auch so ein Thema. Also ich finde, sie haben das Spielermaterial dafür nicht. Sie haben das zentrale Mittelfeld dafür, weil, wie gesagt, eine Plattner, die hat diese Rolle inne, das funktioniert ganz gut, aber die Außenverteidigerinnen müssen dann auch ordentlich einrücken. Und ich fand, das hat halt nicht so gut funktioniert. Leverkusen war durch die Mitte sehr spielstark. Da waren oft größere Räume, wenn dann auch mal so ein Pass kam, der irgendwie eine Lücke ging. Da war so 15 Meter Radien, die irgendwie nicht besetzt waren und der Pass ging da einfach sauber durch. Die Seitenverlagerungen haben von Leverkusener Seite auch super funktioniert. Und Essen ist da einfach nicht mit der Zuordnung hinterhergekommen mit dem System, was sie gespielt haben. Das war für mich, ja. Aber wer bin ich jetzt, um die Essener Trainerin zu kritisieren? Aber ich fand halt, ja, mit einem 4-4-2 wären sie deutlich besser gefahren.
Ja, gut, ich meine, du hast es gibt schon auch Argumente für die Fünferkette. Du kannst leichter zum Beispiel rausverteidigen. Also kannst eben eine Spielerin zwischen den Linien aufnehmen und hinter dir wird geschlossen. Das ist viel, viel einfacher bei einer Dreierkette und das brauchst du eigentlich gegen Leverkusen auch. Plus, sie hatten jetzt natürlich, also sie haben schon sehr lange so gespielt. Aber ja, es war ein schwieriger Nachmittag für Essen. Es war, ich glaube, alle waren froh, als es dann irgendwann vorbei war und 4-0 war auch eine faire Bewertung letztlich dann. Und bedeutet ja erstmal, du hast ja recht, wenn du mich da so ein bisschen einfängst, so viel hat sich vielleicht noch nicht verändert. Denn es konzentriert sich jetzt alles aufs Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Das wird jetzt einfach ganz entscheidend und dann zu Hause eben der SC Freiburg. Für Leverkusen wiederum gibt es noch eine theoretische Chance auf den dritten Tabellenplatz. Bei 5 Punkten Rückstand ist die aber wirklich ziemlich theoretisch. Es geht jetzt ins Auswärtsspiel bei RB Leipzig und dann wird man zu Hause gegen Werder Bremen spielen. Am Ende wird wahrscheinlich vor allem die Frage beantwortet werden, wie möchte man diese Saison abschließen? Und der Zwischenstand ist ja wirklich ein sehr, sehr positiver. Dann blicken wir mal auf den ersten feststehenden Absteiger in dieser Liga. Es kam nicht mehr überraschend, dass es Jena erwischt haben würde. Sie haben sich wirklich bis zuletzt gewehrt und einige bemerkenswerte Spiele in dieser Saison geliefert. Gegen den SC Freiburg dann allerdings war zu Hause nichts zu holen für Jena und das war schon nach 38 Sekunden zu erkennen. Da trifft nämlich dann Völmli schon zum 1-0. Über die rechte Innenverteidigerin kommt der SC ins Pressing rein und auf den rechten Flügel, wo sich dann Kolb durchsetzt und flach auf Völmli passt, die mit einem tollen Schuss das 1-0 erzielt. Es gibt zwar auch eine Chance oder mehrere Chancen für Jena. Al-Kaide zum Beispiel läuft auf Adamczyk zu nach einem schönen vertikalen Pass, aber sie kommt dann eben nicht an ihr vorbei. Gentile schießt einen Freistoß über das Tor und die Tore macht dann eben erstmal nur der SC Freiburg. 34. Minute, Kolb dribbelt zentral an, legt auf Völmli, deren Schuss pariert Janning noch, aber Kolb macht den Abpraller dann rein, ist schön durchgelaufen und in der 42. Minute landet dann ein Freistoß von rechts bei Völmli, die köpft aufs Tor. Aber Sigurda Dottir hält ihren Fuß noch rein zum 3-0. Meiner Meinung nach stand sie im Abseits bei ihrem Treffer, wurde aber nicht gegeben und damit war es im Grunde dann zur Pause schon durch. In der 62. Minute fault schenkt noch Sigurda Dottir bei einem Freistoß von Ojukwu. Es gibt Strafstoß und den verwandelt Sophie Nachtigall. Immerhin kann vom Anschluss weg Jena das 1-4 erzielen durch Jaron. Hat sie schön gemacht und mal wieder getroffen für Jena. Aber Frieda, das war es eben. Am Ende, nee, es wird nur ein 5-1. Entschuldigung, das habe ich jetzt noch ganz vergessen.
Betonung auf nur.
Ja, Völmli darf nämlich nochmal treffen in der 87. Minute. Aber man sieht schon, ich bin hier schon mit den ganzen Toren durcheinander gekommen. Also es war eine deutliche Niederlage und damit ist der Abstieg durch für Jena. Und trotzdem, auch in diesem Spiel hat man das Gefühl, also es lag jetzt nicht am fehlenden Willen oder auch nicht an taktischen Details. Ist es die individuelle Unterlegenheit? Warum war Freiburg hier von Beginn an so auf dem Gaspedal?
Ja, also ich glaube tatsächlich, am Ende ist es halt einfach schon dieser katastrophale Start auch vielleicht ein bisschen gewesen, der natürlich einfach ein wahnsinniger Dämpfer ist, wenn man gerade in der ersten Minute direkt einen reingezimmert bekommt. Also meiner Meinung nach waren die Jena-Spielerinnen auch einfach massiv unter Druck. Natürlich war irgendwo noch Hoffnung da und man hat es den Spielerinnen auch angemerkt, also vor allem in der Offensive, sind sie auch sehr hart dann reingegangen, was das Pressing anging, und haben es auch versucht, dann einfach in den Zweikämpfen irgendwie noch irgendwas rauszuholen. Woran hat es am Ende gelegen? Ich glaube tatsächlich, dass es hat einfach an Abschlüssen auch gefehlt. Ich glaube, es waren viel mehr Möglichkeiten, man hätte früher abschließen können. Und Freiburg ist halt auch einfach, dadurch, da die ja sehr sicher sich gerade im Tabellenmittelfeld befinden, die hatten halt einfach viel mehr Möglichkeiten, auch ein bisschen den Ballbesitz zu kontrollieren und vielleicht auch ein bisschen kreativer zu werden, hingegen wahrscheinlich einfach die Jena-Spielerinnen wirklich versucht haben, nur noch irgendwie durchzukommen. Freiburg auch einfach immer sehr schnell ins vertikale Spiel gegangen und dann auch einfach im Umschaltspiel viel, viel stärker unterwegs gewesen und haben teilweise ja auch die Laufduelle besser gewonnen, konnten dann die großen Lücken hinten in der Defensive bei Jena ausnutzen und gerade auch vorne mit Svenja Fömli, die einfach wahnsinnige, finde ich, eine Offensivkraft für Freiburg ja ist, haben die natürlich da auch vorne echt jemanden drin, der es den Jena gerade nicht wirklich leicht gemacht hat.
Ja, und ich fand den einen Aspekt, den du gerade genannt hast, das zeigt eigentlich so ganz gut das Dilemma von Jena. Also wo Freiburg richtig stark war in dem Spiel, ich finde überraschend stark, war im vertikalen Aufbauspiel. Du hast es ja auch schon genannt, diese vertikalen Pässe oft durch zwei Pressinglinien hindurch auf eine Zielspielerin im Angriffsdrittel. Und dann ging es eigentlich direkt dann in den Strafraum und dann wird es problematisch für Jena. Und das zeigt halt auch ganz gut, wie schwer es ist, sowas zu verteidigen, weil was hätte Jena machen können? Die Möglichkeit wäre gewesen, sich tiefer hinten reinstellen, die Ketten enger zueinander, also im Grunde auf Anlaufen verzichten, dann kassierst du in der Regel nicht solche Pässe, weil du eben einfach weniger Raum dafür bietest. Dann hast du aber einen irre langen Weg zum gegnerischen Tor und du liegst ja schon hinten nach 38 Sekunden. Also ist das so wirklich zumindest für einen längeren Zeitraum eine Option, schwierig. Und wenn du dann aber vorne anlaufst, dann musst du so aggressiv anlaufen und so auch durchschieben, dass diese Pässe nicht gespielt werden können. Was aber auch bedeutet, Freiburg nimmt dann halt einfach, also oder hätte dann Adamczyk mit ins Spiel mitgenommen. Damit hättest du dich, also das wäre eben auch riskant gewesen. Also sprich, Jena wurde da auch vor eine Aufgabe gestellt vom SC, die es eigentlich kaum lösen konnte, weil es der SC in dem Spiel wirklich gut gemacht hat. Also ich habe ganz lange Freiburg nicht mehr so gut im Aufbauspiel gesehen. Sie sind so sauber ins Angriffsdrittel reingekommen. Und da war es halt dann so, Kolb, ein tolles Spiel gemacht. Nachtigall bei ihrer gelben Karte hat es ein bisschen Glück. Es war schon ein ganz schön heftiges Foul, muss man sagen. Aber auch Bienz, Fömli, Birkholz verletzt sich noch, für sie kommt dann Fobian, aber die war auch sehr gut drin in der Partie. Die haben halt einfach alleine durch ihr Zusammenspiel sich dann Chancen erarbeitet und dann holt sich Stresser in der 7. Minute schon eine gelbe Karte zum Beispiel, war dann ihre 5. gelbe Karte, weil sie kommt ja gerade erst aus der Gelb-Rot-Sperre, jetzt ist sie dann schon wieder gesperrt. Schenk verursacht diesen Strafstoß. Es war einfach ein ganz, ganz schwieriger Nachmittag, sogar eine Thomas Ilenburg, die ja oft so der Fels in der Brandung ist bei Jena, hatte echt ihre Probleme. Aber ich finde in dem Spiel, so gerade wie wir es eigentlich bei Essen gegen Leverkusen gerade auch gesagt haben, was hätte Essen machen sollen gegen dieses Leverkusen? Und bei Jena ist es eigentlich ähnlich. Was hätte Jena gegen diesen SC machen sollen, der endlich mal auch auswärts richtig stark gespielt hat, oder?
Ja, ich glaube tatsächlich, also am Ende des Tages, Jena hat natürlich einfach ein erhöhtes Risiko, weil sie ja auch ins höhere Pressing versucht haben, irgendwie zu gehen und auch dann die Außenverteidiger sicher sich deutlich weiter nach vorne verschoben haben. Und ich glaube einfach, letztendlich hätte man es versuchen müssen, eher wirklich über, wir gehen auf komplette Sicherung in der Defensive, dass man einfach versucht, so wenig irgendwie in den Strafraum oder in die Nähe des Strafraums kommen zu lassen und dann wirklich schnell im Umschaltspiel und dann irgendwie Fehler, Pässe oder irgendwie sowas alles auszunutzen, um dann vielleicht Tore zu schießen. Aber man hat natürlich gemerkt, dass dann einfach versucht wurde, alles irgendwie offensiv reinzuhauen und dann einfach Freiburg, wie du schon gesagt hast, einfach wahnsinniges, gutes, auch Positionsspiel. Die Pässe waren teilweise echt wahnsinnig schön. Besser hätte man es dann auch einfach nicht machen können. Und da hatten dann einfach, also das Team rund um Florian Kessler hatte da einfach wenig Chancen.
Und wie siehst du den SC so insgesamt? Also du hast ja schon angesprochen, Tabellenmittelfeld ist es und da ist jetzt nichts mehr zu holen für den SC. Also ob das jetzt Rang 6, Rang 7 oder Rang 8 wird, spielt wahrscheinlich nicht die große Rolle. Das heißt, es geht ja schon um andere Fragen, nämlich welchen Fußball will man spielen, mit welchen Spielerinnen. Ich meine, da waren auch ein paar interessante Dinge mit dabei. Also Nachtigall wieder auf der 10 zu sehen, Ochukwu, die dann eingewechselt wurde, Scherer, die eingewechselt wurde, Maas, die wieder spielen durfte, die haben wir ja schon, also alle von denen haben wir schon mal zeitweise gesehen, aber jetzt eben wieder und jetzt eben auch in einem sehr erfolgreichen Spiel. Also wie hat dir der SC so generell gefallen?
Ja, also ich fand den SC schon sehr klar strukturiert. Also man hatte echt das Gefühl, die haben auf jeden Fall wirklich einen Plan, was sie da machen. Jeder wusste ungefähr, wo muss ich hin, was ist mein Job. Haben auf jeden Fall auch die Räume sehr konsequent ausgenutzt und sich auch sehr effizient zum Tor hin bewegt, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Ja, also meiner Meinung nach haben die Spielerinnen dort schon sich sehr gut aufstellen können und auch zeigen können, wofür Freiburg auch stehen kann, wenn es möchte. Hatten ja auch manchmal schon so Phasen, wo man sich so gedacht hat, ach ja. Aber letztendlich, gerade, also wie gesagt, mir haben auch einfach dieses Zusammenspiel in der Offensive zwischen Fömli und Kolb, das hat mir sehr gut gefallen. Also die beiden zusammen können auf jeden Fall ganz schön was reißen, wenn sie möchten. Ja, ich weiß nicht, was waren so deine Gedanken?
Ehrlicherweise geht es auch kaum darüber hinaus. Also ich fand es bemerkenswert, wie gut Freiburg gespielt hat und wie sicher Freiburg vor allem gespielt hat. Also viel höhere Passquote, viel höhere Präzision, obwohl bei weitem noch nicht alles geklappt hat. Ich bin mir aber auch nicht sicher, wie nachhaltig das jetzt ist, weil man hat es jetzt schon häufiger gesehen vom SC. Ich finde eben, das Aufbauspiel war wirklich sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen und eben das, was du gerade angesprochen hast, wie man in der Offensive agiert hat. Es war aber auch bei allem Respekt nur in Anführungszeichen jener, das muss man halt leider so sagen, die haben 62 Tore kassiert in 24 Spielen. Die waren bisher eben ganz oft schon deutlich unterlegen, deswegen bin ich noch so ein bisschen zurückhaltend, aber es gibt jetzt noch zwei interessante Spiele für Freiburg. Das Heimspiel gegen Wolfsburg jetzt als nächstes finde ich definitiv interessant, da hat sicherlich dieses 5:1 geholfen. Und manchmal hat es der SC ja schon geschafft, in diesen Topspielen eben Überraschungen zu liefern gegen den FC Bayern, gegen Eintracht Frankfurt und so weiter. Und mit Wolfsburg hat man ja auch nach dem Pokalfinale spätestens noch eine Rechnung offen. Und dann auswärts bei der SGS, für die es dann um alles geht. Also vielleicht kann man danach dann noch so ein bisschen besser ablesen, wo der SC Freiburg steht. Ich fand es aber schön, die Spielfreude zu sehen. Ich fand es auch schön, eben wieder viele der jungen Spielerinnen zu sehen, die den SC auszeichnen. Ja, und dann ist es aber vielleicht auch einfach nur ein Spiel am 24. Spieltag gewesen und nicht mehr.
Ja, also ich glaube auch, dass letztendlich dadurch da natürlich Jena auch einfach wirklich kein Angstgegner für die Freiburgerinnen war, konnten die sich vielleicht auch ein bisschen mehr, ein bisschen freier bewegen, ein bisschen mehr Kreativität reinholen, irgendwie vielleicht auch sich wirklich mal ein bisschen unbeschwerter irgendwie auf dieses, was man wahrscheinlich alles im Training auch irgendwie dann lernt oder übt, vor allem sich darauf ein bisschen besser konzentrieren. Und letztendlich war es wahrscheinlich dann das, was geholfen hat, weil ich glaube einfach immer wirklich dieser emotionale und mentale Druck, den man einfach als Spielerin ja dann wahrscheinlich hat, wenn man schon weiß, okay, wir müssen jetzt hier heute wirklich abliefern, das kann einfach so wahnsinnig, ja, schädlich fürs Spiel sein.
Ja, das ist sicherlich richtig. Und für Jena geht es jetzt quasi auf die Abschiedstour, auswärts bei Werder Bremen und dann zu Hause gegen den 1. FC Köln. Das sind die letzten beiden Partien in der ersten Liga für Jena, zumindest für diese Saison. Ja, und dann haben wir noch den HSV. Der HSV hätte die Möglichkeit gehabt, vorzulegen, hat auch alles dafür getan. Im Heimspiel gegen Union am Tag der Arbeit um 15 Uhr gute Kulisse, ein toller Rahmen und es gab auch durchaus die Möglichkeiten. Christine Meyer in der 16. Minute, Christine Meyer in der 19. Minute, jeweils pariert Kara Bösel sehr gut. Dann fällt das 1:0 für Union, wird allerdings zurückgepfiffen, war ein Tor von Lia Kamber nach einem Freistoß. Wie oft in der Bundesliga der Frauen haben wir nicht so wirklich viele Kameraeinstellungen, um das zu bewerten. Ich habe da nichts so Genaues gesehen. Dann gab es eine irre Dreifachchance für den HSV nach einem Freistoß von Büchele, den sie an den Innenpfosten setzt. Das einzige Tor in dieser Partie, das erzielt allerdings Union in der 60. Minute nach einem Freistoß, kommt Tipp zum Schuss. Der geht an den Pfosten von Paulik gelenkt noch, der Nachschuss von Tüsiak ist dann aber offenbar hinter der Linie und das ist eben das 1:0. Danach gibt es noch weitere Chancen, auch für den HSV. Alles wird dann allerdings überschattet, Jascha, von etwas, was nach Schlusspfiff passiert. Maguto Kore, die in der Vorwoche noch nach einem Zusammenprall das Spiel nicht beenden konnte, die kollabiert auf dem Feld. Das waren erschreckende Szenen. Zum Glück gab es dann relativ schnell schon Entwarnung, dass sie ansprechbar war und so weiter. Wollen wir vielleicht damit sogar anfangen, weil mir ist das eigentlich fast wichtiger als das Sportliche. Was sagst du zu dieser Szene und wie der HSV auch damit umgegangen ist?
Ich hätte mir früher Entwarnung gewünscht. Ich habe Nachrichten bekommen aus dem Stadion heraus von Leuten, die das dann live gesehen haben, als die Spielerinnen rumgegangen sind und sich verabschiedet haben. Weil im Fernsehen wurde es ja nicht aufgelöst und man hat nur gesehen mit Sichtschutz und allem drum und dran. Und man wurde schnell an solche Situationen erinnert wie Christian Eriksen oder für Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, so Miklos Fea, sind Leute, die auf einmal noch aufrecht gehen und lächeln auf dem Rasen und dann auf einmal plötzlich zusammenbrechen. Und natürlich denkt man im ersten Moment, na, lass es vielleicht irgendwie jetzt nur wegen der Hitze sein, weil es sind irgendwie über 20 Grad und man ist viel gelaufen. Aber man denkt natürlich im Hinterkopf irgendwie schon, könnte jetzt auch ein plötzlicher Herzstillstand sein und der Sichtschutz ist dann nicht ohne Grund und dann irgendwie 10, 20 Rettungskräfte da vor Ort und dann kam ja glücklicherweise das Foto dann aus dem UKE, aus dem Krankenhaus in Hamburg, wo dann Entwarnung gegeben wurde, aber es waren ja doch Stunden des Bangens, wo man nicht wusste, was ist es jetzt, wie ernst ist es jetzt, ist sie jetzt vielleicht unter Reanimationsbedingungen notarztbegleitet ins Krankenhaus gebracht worden. Oder war es jetzt einfach nur ein Hitzschlag und sie ist da kollabiert oder hat gekrampft? Ich war dann relativ dankbar, als ich die unverifizierte Information direkt aus dem Stadion erhalten habe, dass sie nur in Anführungsstrichen gekrampft hat und dass es dann erstmal nicht um etwas ging, was akut lebensbedrohlich ist. Aber wie du sagst, da rückt Sportliches schnell dann mal in den Hintergrund. Ich hätte mir einfach gewünscht, wenn man schon weiß, es geht jetzt nicht darum, dass diese Person gerade im Rettungswagen um ihr Leben kämpft, hätte man zumindest das halbwegs einordnen können, weil es gibt natürlich auch ein paar tausend Fans, die das live da mitbekommen im Stadion, dann nochmal ein paar tausend, die das vom Fernseher verfolgen und da rechtzeitig Entwarnung zu geben, ohne dass es jetzt als vorformuliert oder verstanden werden soll, finde ich schon wichtig und ich fand die Periode zwischen Vorfall selbst und der Entwarnung, also das waren schon ein paar schwere Stunden, da hätte ich mir gewünscht, das hätte man vielleicht, sobald man es weiß, dann irgendwie auch kommunizieren können als Person des öffentlichen Lebens mit gesteigertem Interesse. Ansonsten muss man aber auch sagen, glücklicherweise ist das Volksparkstadion der HSV so professionell aufgestellt, dass direkt da Hilfe vor Ort war und dass da direkt der Ernst der Lage auch verstanden wurde. Ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man sich jetzt andere Sportevents irgendwo in der Welt anguckt, ne? Von daher muss man da schon sagen, Chapeau HSV, schnell und richtig reagiert, aber im Großen und Ganzen nicht schön. Es wird ja auch keine Diagnose jetzt mitgeliefert, was jetzt genau war. Es wird ja nur gesagt, sie ist auf dem Weg der Besserung. Und unabhängig davon, wann oder ob sie jetzt wieder spielen kann, erstmal natürlich durchatmen, weil die ist 25, ist ein wirklich noch sehr junger Mensch und das ist natürlich echt eine Schrecksekunde. Die Familie guckt entweder im Stadion zu oder vor dem heimischen Fernseher. Und wenn es dann heißt, Maguto Kore bricht da gerade zusammen und dann siehst du nicht, was mit deiner Angehörigen passiert. Ich glaube, da ist denen auch das Herz in die Hose gerutscht. Von daher, erstmal hoffentlich geht es ihr wirklich gut. Hoffentlich ist sie jetzt zu Hause im Kreise ihrer Liebsten. Und wann sie dann wieder Sport treiben kann, ich glaube, das ist wirklich sekundär gerade in dem Moment.
Es ist eine schwierige Situation. Ich verstehe auch den HSV, dass man da auch nicht zu früh kommunizieren will, auch wenn du natürlich, also du hast die Perspektive, die quasi wir als Außenstehende haben, finde ich auch ganz gut klar gemacht. Wahrscheinlich gibt es da nicht den richtigen Weg, sondern es ist eine Abwägung. Auch sowas wie eine Diagnose geht uns ja eigentlich gar nichts an, muss man ehrlicherweise sagen. Aber, also ich will dir einmal kurz aber noch vorlesen, was ich mir beim Nürnberg-Spiel aufgeschrieben hatte. In der 91. Minute, Doucouré prallt mit Prunier zusammen, beide müssen sofort behandelt werden. Doucouré wirkt hart getroffen, sie muss das Spielfeld verlassen und der HSV das Spiel in Unterzahl beenden. Hast du irgendwas mitbekommen? Wird das noch aufgearbeitet beim HSV oder gab es da vielleicht auch Rückfragen von Medien? Denn natürlich muss dieser Kopftreffer vor vergangene Woche, muss überhaupt nichts mit dem zu tun gehabt haben, was jetzt hier passiert ist. Das wissen wir nicht, auch weil wir die Diagnose nicht kennen. Aber es könnte etwas damit zu tun gehabt haben, was ja dann den Umgang mit Kopftreffern hinterfragen würde. Weißt du, ob es da noch Berichterstattung zu gab oder intern irgendetwas vom HSV?
Nee, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt ist dem HSV pressetechnisch auch schwer beizukommen manchmal. Deswegen. Aber also haben wir nichts gehört. Also auf keinem unserer Kanäle, ob das in irgendeinem Zusammenhang steht.
Okay, also falls jemand vom HSV zuhört, sehr gerne mal melden. Ansonsten strecke ich da selbst nochmal meine Fühler aus. Aber eben, nachdem es Doucouré Gott sei Dank besser geht, können wir dann auch etwas leichter über das Sportliche sprechen. Das aus sportlicher Sicht natürlich jetzt nur verstanden, ja auch seine Tragik hatte. Warum hat der HSV dieses Spiel verloren, Jascha?
Naja, aus demselben Grund, warum sie die anderen Spiele der Saison auch verloren haben. Also es ist mangelnde Chancenverwertung, es ist ein fast nicht vorhandenes zentrales Mittelfeld und eine fast nicht vorhandene Verteidigung. Ausnahmsweise war es jetzt diesmal kein krasser Torwartfehler, der dazu einem Gegentor geführt hat. Ich muss auch sagen, ich will jetzt gar nicht so zynisch klingen und sagen, neuer Trainereffekt ist irgendwie verpufft oder so, aber es gab ja Umstellungen. Eine Christine Meyer spielt. Ja. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, und so fair muss man in der Bewertung auch sein, technisch am Ball echt limitiert. Also wie viele erste Bälle sie dann falsch annimmt oder ihr die komisch abprallen. Also was die Technik angeht, okay. Aber ich verstehe, warum der Trainer sie aufstellt. Er will eine Zielspielerin vorne drin haben. Lotta Wrede ist verletzt. Ganz schwierige Verletzung, weiß man nicht, wann sie zurückkommt, wie sie zurückkommt. Dann sagt sich der Trainer, okay, alles klar. Es hat jetzt die letzten 8 Monate dieser Saison nicht funktioniert mit Klein und Quirlig vorne drin, mit Melanie Brunthaler und einer Sophie Hillebrand und einer Lotta Wrede, die sich da so ein bisschen schwindelig spielen vorne. Dann versuchen wir mal einen ganz radikal anderen Ansatz. Wir versuchen einen anderen Service. Wir stellen da vorne eine rein, die körperlich wuchtig ist. Und wir versuchen mal ein paar Flanken zu schlagen. Fair enough, kann man probieren, ja. Sie hatte ja auch ein paar Kopfbälle und ein paar Aktionen im Strafraum, die durchaus gefährlich waren, die will ich Chris Meyer ja gar nicht absprechen. Sie ist es jetzt aber halt nicht, die mit dem Rücken zum Tor steht, den Ball annimmt und den dann richtig gut sauber wegverarbeitet. Das fällt dann halt schon wieder auf. Im Mittelfeld fand ich Pauline Martens, ich bin ja teilweise auch echt da ein Kritiker, die hat's in dem Spiel gar nicht so schlecht gemacht, fand ich. Jetzt so im Vergleich zu vorherigen Leistungen. Ich finde aber auch, wenn man sich jetzt die ganzen Chancen anguckt, abgesehen davon, dass es eine grandiose Torwartleistung war von Kara Böse, muss man wirklich sagen, das jetzt mal kurz ausgeklammert, aber beim HSV zieht es sich ja so als roter Faden durch die Saison, dass man bei jedem knapp verlorenen Spiel sagt, aber wenn dieser eine Ball reingegangen wäre, diese eine Chance, dieser eine Pfostentreffer, und das hast du ja in, keine Ahnung, 10, 12 Spielen irgendwie gehabt, dann irgendwann ist es auch nicht nur Zufall und irgendwie das fehlende Glück, sondern irgendwann ist es dann auch der Killerinstinkt, der dann vor dem Tor halt fehlt. Und der HSV hatte ja Chancen. Und wenn die dann halt einfach nicht reingehen, weil da einer, keine Ahnung, aus 7 Meter Torentfernung beim zweiten Abpraller von Kara Bösel einmal die Fackel zündet und den da lustlos mit 200 km/h irgendwie ins Tornetz ballert, dann muss ich mir halt einfach sagen, so hart wie es klingt, dann ist der Punkt auch nicht drin, dann ist er auch nicht verdient. Also Es wurde jetzt halt viel probiert und man hat eine Melanie Brunthaler probiert, man hat eine Sophie Hillebrand probiert, man hat eine Mia Büchel probiert, eine Chrissy Meier spielt jetzt da, dann hast du eine Kadeschler, die jetzt noch den Pfostentreffer hatte, aber again, das ist jetzt auch wieder, ne, hätte, hätte Fahrradkette, was wäre wenn? Am Ende des Tages hast du so ein ganzes Tableau von Offensivspielerinnen, die alle verschiedene Qualitäten mitbringen. Eine Lotta Wrede mit ihren 1-gegen-1-Qualitäten. Melanie Brunthaler, die 90 Minuten lang wie so ein Terrier anläuft und presst. eine Sophie Hillebrand, die einfach auch einen guten Fuß hat, kaltschnäuzig ist, Elfmeterknaller. Dann hast du eine Chrissy Meier, eine Macht in der Luft. Aber irgendwie schaffen sie es alle nicht, den Ball hinter die Linie zu drücken. Und ich finde, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt wieder nicht viele Sympathiepunkte sammle, muss man irgendwann dann auch mal die Qualitätsfrage stellen und sagen, reicht das für die erste Liga, was da angeboten wird in der Sturmreihe? Wenn sie halt alle immer spielen und man sagt, ja, wir hatten ja irgendwie 20 Schüsse, aber es geht halt keiner rein. Dann ist halt auch irgendwann die Frage, naja, aber andere Vereine haben halt Spielerinnen. Ich nehme jetzt mal Nürnberg. Der Club hat eine Nastasia Lein. Ich weiß, da heute hat es, glaube ich, der Kommentator gesagt, die waren über der Hälfte aller Nürnberger Treffer diese Saison beteiligt. Ja. Tore und Vorlagen kombiniert. Da muss man ja einfach sehen, es braucht jetzt keinen Lionel Messi, um irgendwie Tore zu erzielen in einem spielschwächeren Team. Aber ich finde, das geht dem HSV massiv ab, dass in diesen 50-50-Spielen, wo sie potenziell punkten könnten, ihnen da einfach der Abschluss fehlt.
Ja, ich meine, eine Zeit lang hatte man es über Lindberg natürlich dieses Element wieder drin. Also die hatte ja eine gute Phase. Ist natürlich auch die Frage, warum sie jetzt nicht spielt. Was mir in der Partie aufgefallen ist, also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, denn ich finde, der HSV hat hier echt gut mitgehalten. 4-4-2 gegen den Ball. Sie waren sehr, sehr nah an den Gegenspielerinnen dran, haben Union wenig Zeit gelassen. Union hat auch wirklich Standardsituationen gebraucht, um überhaupt mal in Offensivaktionen zu kommen. Dann allerdings gleich sehr gut. Also das Kamba-Tor, das hätte auch zählen können. Und dann würden wir wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer über den HSV sprechen. Aber was mir in dieser Partie aufgefallen ist, war eine Christine Meyer zum Beispiel, die hat ganz viele Angriffe eigentlich gar nicht zu Ende gespielt. Also die hatte nochmal die Möglichkeit, in den Strafraum zu passen und sie hat aber lieber geschossen. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt, weil sie sich zeigen will, weil sie eben die Chance bekommt, mal in der Startelf spielen durfte? Oder war das vielleicht sogar eine Ansage von Cardoso? Ey, holt euch Schüsse, spielt Standardsituationen heraus, möglichst viel. Gegen Nürnberg hatte ich nämlich auch schon den Eindruck, dass es einfach auch manchmal darum ging, zu gucken, was geht, wenn man mal abzieht. Man kann ja auch aus der Distanz durchaus auch mal einen abgefälschten Schuss aufs Tor bringen. Und das war in dem Spiel aber vielleicht nicht in allen Phasen das Richtige, weil gerade in der Anfangsphase, fand ich, war der HSV sehr, sehr gut da drin, auch mit vielen Spielerinnen anzugreifen, weil sie auch immer wieder hohe Ballgewinne hatten, schnell umgeschaltet haben. Aber ehrlicherweise, mir hat der HSV gut gefallen. Expected Goals wird von 1,5 zu 0,98. Das wäre eigentlich ein 1-1-Spiel gewesen. So grob kann man sagen. Ich verstehe, woher dein Frust kommt, weil du hast schon so viel gesehen vom HSV in dieser Art, in dieser Saison. Und die Situation ist natürlich eine prekäre. Also es sind eben nur die 3 Punkte Vorsprung, die man hat. Aber ich finde, dafür, dass man bei Union sagen muss, Union hat einige Probleme gehabt, hat aber in Summe auch ein gutes Spiel gemacht. Und dann musst du mit denen eigentlich erstmal mithalten. Deswegen, ja, ich sehe es ein bisschen weniger
kritisch. Ja, also ich sag's mal so, ich weiß, es ist jetzt alles hypothetisch, aber stell dir mal vor, sie hätten jetzt das Spiel gegen Nürnberg dann nicht gewonnen und wären punktgleich mit Essen und würden dann das Heimspiel gegen Union verlieren. Dann hätten wir hier eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Dann, also dieser eine Dreier jetzt hat ihnen halt so geholfen, dass sie fast am sicheren Ufer sind, dass ich finde, wir dürfen uns dann nicht zu irgendwelchen Einschätzungen hinleiten lassen, die vielleicht das Bild so ein bisschen verzerren. Ich gebe dir recht, so schlecht waren sie nicht. Also wie gesagt, eine Pauline Martens hat sich gesteigert. Ich werde auch langsam immer mehr warm mit einer Svea Stolt in der Innenverteidigung, obwohl sie für mich immer noch ganz kleine Sechserin eigentlich ist.
Und sie wäre eine tolle Sechserin, glaube ich auch. Aber gut, ja. Bräuchte man halt eine Innenverteidigerin.
Lea Paulik bei dem Tor trifft sie jetzt auch keine Schuld. Ich finde auch, eine Croato hat super eine Jonna Wrede ersetzt, die da wieder verletzt ist. Mal gut, Ducouré spielt auch eigentlich immer gut, wenn sie da ist. Gut, man kann jetzt immer sagen, also vielleicht jetzt eine Mia Büchele oder vielleicht auch da im Zentrum, dass es da wirklich Verbesserungsbedarf so ein bisschen gibt. Ne? Aber am Ende des Tages, was beim HSV immer für mich so hängen bleibt, ist halt, da wird sich ja ein großer, ja, so ein Turnaround irgendwie erhofft, weil Cardoso jetzt da ist. Und es gab ja auch aus den Fanlagern ganz viel Kritik an Lise Brancao und auch an Saskia Breuer. Und das kann ich auch alles nachvollziehen. Die Kaderplanung, wenn man sich so einen aufgeblasenen Kader mit fast 35 Frauen hinstellt, ist wirklich nicht gut. Ich glaube, 34 sind es jetzt gerade. Unzufriedene Spielerinnen, 2 Trainingsgruppen. Da gibt es sicherlich internen Bedarf, wo man was ändern muss. Aber es hat mich jetzt nicht überrascht, dass der HSV sich nicht grundsätzlich verändert hat und jetzt auf einmal aus einer kleinen Raupe ein wunderschöner Schmetterling geworden ist, nur weil ein Trainer irgendwie 2 Wochen Trainingseinheiten leitet, weil er hat halt immer dasselbe Spielermaterial, was über 8 Monate gezeigt hat, sie gehören in diesen Abstiegskampf halt einfach rein. Und Union Berlin ist eine starke Mannschaft. Das muss man ja auch dazu sagen. Das lag jetzt nicht nur an Kara Böse. Abgesehen von Kara Böse ist Union Berlin auch eine Mannschaft, die sich da im Mittelfeld festgebissen hat. Ist ja auch ein Aufsteiger, darf man nicht vergessen. Und ne, jetzt, also auch ein etablierter Aufsteiger, können sich eine Jill Jansens von Hoffenheim holen, die da europäisch gegen Berlin eintauscht. Also da, das ist schon ein Projekt, wo auch andere erkennen, okay, das hat durchaus Potenzial. Und da muss man halt sagen, da sehe ich es noch nicht ganz. Eine Paulina Barz zum Beispiel, die wird ja wahrscheinlich wieder zu Leverkusen zurückgehen nach ihrer Leihe. Die hat sich auch sehr gesteigert, hat auch eine sehr gute Leistung gezeigt gegen Union Berlin, auch vorher schon, ist offensiv auch immer mal da zu sehen. Aber ich glaube, für mich ist es tatsächlich eher so ein bisschen Glück aktuell und mir fehlt halt immer noch diese Kaltschnäuzigkeit vorm Tor und in einigen Mannschaftsteilen. Selbst wenn man es dieses Jahr überlebt, bin ich sehr gespannt, wie man sich dann aufstellt, wie man den Kader ausdünnt und wo man sich verstärkt, dass man nächste Saison nicht wieder in derselben Situation landet, weil ich glaube, da sind einige Baustellen noch offen, auch wenn man es dieses Jahr schaffen sollte. Und das ist so dieser fade Beigeschmack, der für mich die ganze Zeit irgendwie dabei bleibt. Auch wenn man es jetzt wahrscheinlich schafft und das rettende Ufer sehr nah ist, tue ich mich schwer, irgendwie zufrieden zu sein damit.
Man merkt es zwischen den Zeilen ganz, ganz leicht. Aber was sind denn dann noch deine Gedanken zu Union? Union schon länger safe, jetzt haben sie 30 Punkte nach diesem Sieg. Da muss man noch dazu sagen, also Kara Bösel haben wir schon genannt, die hat bis in die 97. Minute ein tolles Spiel gemacht. Union hätte auch hinten raus das Ergebnis noch deutlicher gestalten können, also Croato verhindert in der 90. Minute ein 4-0 Konter, einfach indem sie den Ball abfängt. Das war ganz, ganz wichtig. Danny Hipp durfte die verletzte Tanja Pavolek vertreten. Ja, habe ich auch meine Gedanken zu. Aber insgesamt hat Union zwar Probleme gehabt, defensiver Art, aber eine sehr gute Kara Bösel, aber war in diesem Spiel auch immer irgendwie mit dran. Also selbst wenn der HSV eine seiner Chancen verwertet hätte, hätte ich diesem Union jederzeit zugetraut, zurückzukommen. Wie gefallen dir denn die Berlinerinnen?
Mega gut. Also ich bin auch ein Fan von Jenny Hipp und Eileen Kempel. Ich glaube, Kempel strahlt auch immer eine super Torgefahr aus. Ist sehr bissig, die gefällt mir sehr gut. Allgemein, also die Viererkette von Union ist auch schon sehr, sehr stark. Ich glaube, das ist so eins der der größten Dinger. Ich war zum Beispiel bei Union im Stadion beim Hinspiel, als der HSV da zu Gast war. Und auch da ist mir schon aufgefallen, dass die, wenn man das dann, also man hat ja immer eine andere Wahrnehmung, wenn man die dann auch mal in Persona sieht und nah dran, die wirken alle relativ abgeklärt. Ne? Und ich fand auch die Torschützin von Union Berlin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Tüsiak, die fand ich sehr stark. Ich fand auch eine Steuerwald sehr stark. Also für mich ist Union Berlin ein Kader, den würde ich jetzt, wenn ich ihn jetzt sehen würde und es würde mir niemand sagen, hätte ich die jetzt nicht als Aufsteiger in meinem Buch. Da würde ich jetzt nicht denken, ach, die sind neu, okay. Also ich würde schon an so ein etabliertes Mittelfeld-Team denken. Und ich glaube halt einfach auch, so wie die sich jetzt verstärken und was so der Anspruch an sich selbst ist und wohin dieses Projekt gehen soll, ist das auf jeden Fall ein Verein, der halt mit dem unteren Tabellendrittel wenig zu tun haben wird, auch in der Zukunft. Und ich glaube, diese Foundation ist da. Ich bin gespannt, ob jetzt auch alle da bleiben, die Leistungsträgerinnen sind. Ich glaube, eine Kara Böse und eine Eileen Kempel vor allem, das sind Spielerinnen, die bestimmt auch das Interesse anderer Vereine auf sich ziehen werden oder schon auf sich gezogen haben. Aber wenn sie so den Kern zusammenhalten können, dann bin ich da ziemlich überzeugt davon, dass Union Berlin auch weiter in der Bundesliga ein bisschen weiter nach oben angreift und sich nicht eher im Niemandsland der Tabelle wiederfindet. Weil ich glaube, die Spielanlage, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber ich finde, die Spielanlage von Union Berlin ist eigentlich, die können aus wenig viel machen und die können auch sehr schnell umschalten. Da passiert halt manchmal wenig und dann geht es auf einmal richtig zackig nach vorne und denkt man so, uiuiui, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass aus der Situation auf einmal so eine Halbchance entsteht. Und das ist, glaube ich, so die größte Stärke, dass sie halt einfach aus wenig oder aus einem Spiel, was jetzt nicht gerade zu ihren Gunsten läuft oder was sie nicht hundertprozentig kontrollieren, auch Chancen rausspielen können.
Ja, mir gefällt dann ehrlicherweise nicht alles. Also Sophie Weidauer auf rechts außen, weiß ich nicht. Die hätte ich lieber in der Doppelspitzenrolle, auch wenn wir das jetzt schon häufiger gesehen haben. Gerade Jenny Hipp hat mich in dem Spiel ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig gemacht, weil die sich im Aufbau ständig zwischen die beiden HSV-Stürmerinnen gestellt hat und manchmal sogar vor die beiden. Das heißt, sie stand nicht hinter der Presselinie, sondern davor, und Union hat sie aber in dem Moment gar nicht gebraucht. Also das hätte sie gar nicht machen müssen, und sowas nervt mich immer so ein bisschen, wenn man quasi schon bei der allerersten Positionierung der Sechserin so Potenzial verschenkt, weil dadurch wurde es leichter für den HSV auch anzulaufen. War jetzt nicht so schlimm, hatten sie jetzt nicht irgendwie hunderte Ballverluste von, aber sie hat sich damit einfach selber so ein bisschen aus dem Spiel genommen, war ganz schwer anspielbar und dementsprechend wenige Pässe hat sie auch bekommen. Aber ansonsten würde ich dir zustimmen. Ich finde, es gibt schon noch viel Optimierungsbedarf. Also bei vielen der HSV-Chancen hatte auch Stellungsspiel eine Rolle auf Unionerinnenseite. Also Tysiak, die mir eigentlich auch gut gefallen hat, die sieht in der 19. Minute zum Beispiel bei der Kopfballchance, steht sie einfach komplett falsch. Generell bei Flanken hatten sie manchmal keine gute Zuordnung. Das könnte aber halt auch daran liegen, dass man jetzt nicht so richtig eigentlich die Gelegenheit hatte, sich einzuspielen, eben durch Verletzungen und Ausfälle, die es eben gab. Auch eine Reisner zum Beispiel, immer wenn sie auf dem Feld steht, denkt man sich, bitte spiel durch, aber wir wissen natürlich alle, warum sie gerade nur nicht durchspielen kann, weil sie eben auch aus einer Verletzung kommt. Aber ja, ich bin auch gespannt auf die nächste Saison bei Union, und ich bin auch ehrlicherweise gespannt jetzt auf die nächsten beiden Spiele, denn jetzt geht's zu Hause gegen Hoffenheim und dann zu Eintracht Frankfurt, und das sind ja genau die Teams, mit denen man sich messen möchte, und zwar nicht nur auf dem Transfermarkt, indem man ihnen Spielerinnen wegkauft, so wie eben mit Jansen und mit Islizan Gräwe jetzt eigentlich schon bestätigt, ich weiß gerade gar nicht, aber
ja, Islizan Gräwe geht zu Union, ja.
Ja, genau. Also haben sie mal wieder zugeschlagen bei beiden. Also nicht nur auf dem Transfermarkt, wenn man mit denen mithalten, sondern auch sportlich. Bin ich total gespannt darauf, das jetzt dann zu sehen. Und für den HSV kommt jetzt eben dieses, du hast es ja vorhin schon angesprochen, sehr, sehr wichtige Auswärtsspiel beim ersten FC Köln, bevor man dann zu Hause den FC Bayern empfängt.
Hat dich das so überrascht, ganz kurz, die Gräwe, dass die zu Union geht und Jill Jansens? Also für mich war das sehr überraschend. Nee? Okay.
Also was ich gehört habe, ist Union die WSL der Deutschlands. Also du kannst da du kannst da einfach sehr gutes Geld verdienen und du hast da eine sehr gute Perspektive plus eine gute Infrastruktur plus alle haben Lust in diesem Stadion zu spielen. Also ich will das jetzt, also sie geben halt auch einfach viel Geld aus, investieren viel Geld, und warum sollte das nicht ein gutes Argument sein für Spielerinnen, die ja nicht überall so gut verdienen können, dass man vielleicht auch nach der Karriere noch eine Zeit lang davon leben kann. Also das hatte ich schon ehrlicherweise schon im Sommer gehört, dass Spielerberater, die laufen Union eher gerade die Tür ein und sagen, hier, ich hätte noch eine, weil eben einfach Union die Mittel hat, um gut zu bezahlen. Deswegen, ehrlich gesagt, überrascht mich kein Wechsel. Wenn von Bayern jemand zur Union wechseln würde, aus der AL von Bayern, dann wäre ich überrascht. Aber alle anderen stehen auch finanziell hinter Union. Und das ist aber nicht nur, also das ist jetzt auch nicht nur auf Pump, sondern die haben halt auch andere Volumina durch die ZuschauerInnenzahlen. Also ich bin da total gespannt mal auf die neueren Finanzkennzahlen. Genau, also werden jetzt ja auch die 100.000 ZuschauerInnen, werden sie jetzt erreichen mit dem nächsten Heimspiel, die sie innerhalb einer Saison haben. Das ist einfach irre. Gleichzeitig hat Union ja auch die Ticketpreise erhöht vor dieser Saison und trotzdem diesen ZuschauerInnen-Schnitt. Also bei allen Kosten, die du auch hast, wenn du so ein Stadion aufsparst, wird da auch Geld bewegt bei Union. Und das ist dann einfach ganz normaler Kapitalismus, glaube ich, ehrlich gesagt. Frieda hat auch noch was zu ergänzen.
Ja, also ich muss irgendwie immer wieder sagen zu Union, ich finde den Verein mittlerweile eigentlich ziemlich cool, weil die sich irgendwie gar nicht so diesen Frauenfußball so medial verschrieben haben, aber trotzdem irgendwie so viel machen für den Frauenfußball. Und auch einfach, wie die jetzt so in den letzten Jahren sich hochgearbeitet haben. Und ich könnte mir auch wirklich vorstellen, wenn die so weitermachen mit den Kapazitäten, die sie sich da ja irgendwie aufbauen, wie ihr schon gesagt habt, durch Aufbau von Ticketpreisen oder Erhöhung und sowas. Und man sieht ja auch, dass das Interesse einfach da ist durch die Zuschauerzahlen. Ja, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie eigentlich ein ganz, ganz cooler Verein, wie die damit so umgehen, aber ohne, dass die jetzt irgendwie da sagen, dass sie die großen Vorreiter sein wollen, auch wenn man jetzt das Thema natürlich in der Männerbundesliga irgendwie sieht mit der ersten Bundesliga-Trainerin, der Etat. Ich weiß nicht, was sind so eure Gedanken dazu? Das würde mich irgendwie mal interessieren.
Ich fand es witzig, dass der, ich glaube, das war der Präsident von Union Berlin, nach dem Etat vorgestellt wurde, ist auf X rumgegangen irgendwie, was ist denn das für ein Präsident, hat irgendwie gesagt, bei uns im Stadion gibt es keine vegane Bockwurst, aber die Trainerin ist weiblich. Das fand ich richtig stark. Und einfach zum Stadionerlebnis, ich bin ja mit wenig Erwartung hingegangen und stand dann da im Gästeblock und ich weiß nicht, wart ihr schon mal bei Union, aber falls nicht, man steht da im Gästeblock und rechts ist dann so eine Scheibe und es ist so Milchglas und die hat auch schon ziemlich viel Schaden genommen. Das heißt, man sieht dann auch relativ wenig, das Blickfeld ist so ein bisschen peripher abgeschnitten, aber wenn es dann losgeht, dann wird es so vor dem Spiel voll und dann kommt Nina Hagen, Eisern Union, das geht schon ab. Also Eisern Union vorm Spiel, das hat selbst mich als absoluter Nicht-Berliner, den du nicht mal für Geld eigentlich nach Berlin kriegst, das hat mich schon abgeholt. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich dann so mitgewippt und mitgesungen habe, dann bei Eisern Union. Ich dachte so, ja gut, hier geht schon was, fair enough. Das ist schon eigentlich eine ganz coole Atmosphäre. Also ich kann verstehen, Hauptstadt Berlin, Nightlife, warum man als junger Mensch oder als junge Frau sagt, da für gutes Geld zu leben und zu spielen. Die Diskussion hatten wir auch bei uns ganz viel, wie schön ist es in Wolfsburg zu leben, gar nicht und warum lebt es sich woanders besser. Und ich glaube, in Berlin zu leben ist für junge Menschen echt schon richtig, richtig ansprechend. Und wenn dann das Geld noch stimmt und dann bist du in so einem Kultverein, wo die Fans auch richtig abgehen und du hast da irgendwie 7000 Zuschauer pro Heimspiel, da passiert schon was, glaube ich. Ich glaube, das ist schon verlockend, dann da eher hinzugehen, auch wenn du dann vielleicht nicht um europäische Plätze mitspielst oder da die Bayern direkt challenged. Also vor allem, wenn du noch Zeit hast in der Karriere, dann nochmal irgendwann anders einen Schritt zu machen, aber so für die Entwicklung und das einfach mal mitzunehmen, auch als Person zu wachsen, glaube ich, ist das ein Mega-Deal.
Mhm. Also und eben auch rein aus sportlicher Perspektive, ich will jetzt hier gar nicht den Eindruck erwecken, da würden die Spielerinnen nur des Geldes wegen hingehen, aber Geld gibt es halt noch mit dazu. Aber ja, Union zeigt halt, was jetzt gerade im Jahr 2026 möglich ist, wenn du investierst und wenn du ins Risiko gehst, weil noch hat sich das nicht ausgezahlt, jenseits von dem Image-Effekt, den es natürlich auch hat für Union. Allein wenn man quasi jetzt Kosten und Ertrag aufrechnen würde, würdest du wahrscheinlich noch nicht bei Null rauskommen, aber das ist eben egal und ehrlicherweise so haben die Männer Fußballabteilungen arbeiten ja auch die ganze Zeit so, also warum sollte man da jetzt bei den Frauen auf einmal so viel anders arbeiten? Ich finde es halt interessant, ich meine, wir sprechen jetzt gleich über Wolfsburg gegen Leipzig, das sind quasi zwei Teams, die auch jeweils ihren Ansatz verfolgen, um eine Vormachtstellung zu erreichen, Leipzig oder zu halten, Wolfsburg, und mein Eindruck ist, dass noch nicht alle verstanden haben, was da mit Union eigentlich in die Liga reingerollt ist. Denn die lästern so ein bisschen nach dem, was ich mitbekomme, über eben das Geld, was da gezahlt wird und machen sich ein bisschen lustig drüber, wo Union überhaupt die Spielerinnen herholt. Aber auf welch festen Beinen das bei Union steht, auch durch die Infrastrukturmaßnahmen, die man da jetzt ja einleitet, Trainingsgebäude und so weiter und so fort. Also ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mit Leuten aus der Liga spreche, dadurch, dass man das im Fall von Leipzig schon mal gesehen hat, dass jemand hochkam, wo man dachte, oh, die wollen angreifen und das hat so gar nicht bei denen geklappt, dass jetzt Union unterschätzt wird. Und ich würde das, glaube ich, anstelle der Liga nicht tun, erst recht nicht, wenn da Marie-Louise Ether noch an der Seitenlinie steht. Also ich bin gespannt, wie es nächste Saison wird. Jascha, hattest du dich nochmal frisch gemeldet? Ja,
ja, ja. Wo wir jetzt gleich zu Wolfsburg kommen, das vielleicht nochmal, wo wir gerade auch über Union und die Struktur und das Geld sprechen und dann die Überleitung zu Wolfsburg, das passt ganz gut. Bei Songadonna hatte Emily jetzt zum Beispiel ein Reel hochgeladen, wie der VfL Wolfsburg gerade so dasteht und dass man so ein bisschen den Anschluss verpasst hat. Und das hatte auch hohe Wellen geschlagen. Und ich fand es ganz interessant, weil das so eine Diskussion eröffnet hat, die eigentlich genau in diese Richtung geht, dass halt viele Fans, die noch so diesen romantischen Gedanken verfolgen und vielleicht so den Frauenfußball noch anno 2017, 2018, 2019 noch frisch im Gedächtnis haben, sich jetzt wundern, warum eine Vivien Endemann zu Liverpool geht und sagen, irgendeine komische Arbeiterstadt im Nordwesten Englands, ist es nur die Geldgier, und man vergisst so ein bisschen, was andere Vereine, die wirklich Ambitionen haben, was die da gerade machen. Ne? Es gibt jetzt Union Berlin, es gibt in England die London City Lionesses, es gibt halt überall so Projekte, wo man sagt, wir pumpen da jetzt erstmal Geld rein. Und wir wollen uns halt die bestmögliche Struktur irgendwie aufbauen. Und ich glaube, bei Union Berlin, wie du sagst, viele haben gar nicht auf dem Zettel, was da in die Liga reingerutscht ist. Das ist halt, es wirkt von außen wie so ein total sympathischer Club da irgendwie, ne? Da geht man über so einen Trampelpfad hin zum Stadion und das sieht erstmal so nach relativ wenig aus. Und dann spielen die aber noch guten Fußball und das Geld stimmt auch. Das ist eine gefährliche Kombination, auch für viele Traditionsvereine, glaube ich. Und da haben viele Vereine auch im Frauenfußball wirklich Bedarf, danach zu legen, vor allem was Infrastruktur angeht.
Hm. Und da gehört ja auch der VfL Wolfsburg mit dazu. Und ohne das quasi Infrastrukturthema da aufzumachen, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen im Rasenfunk, dass da eben nicht mehr alles auf dem Stand ist, den man noch vor ein paar Jahren hatte. Alex Popp hat es ja unter anderem vor 2 Jahren auch mal thematisiert. Sieht man das ja auch sportlich. Wolfsburg hat an diesem Wochenende zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig gespielt. Eigentlich guter Beginn, aber mit der ersten Chance geht Leipzig in Führung in der 9. Minute. Auf dem rechten Flügel fängt Lisa Baum einen Ball ab und geht an 2 Spielerinnen vorbei in den Strafraum. Linder und Küver sind das. Die laufen so auch ganz komisch aufeinander auf. Und Baum passt dann auf Schmielinski, die einschieben kann zum 1:0. Delice Boboy hat direkt danach die Möglichkeit, wird von Kleinhörner abgeräumt. Komischerweise gibt es dafür keinen Strafstoß. Angelika Söder stand eigentlich gut, hat den nicht gegeben. Aber da war eben der VfL dann doch in größeren Problemen. Es gibt zwar auch ein Lattenkreuzschuss von Schjelland. Die großen Chancen, die kommen dann allerdings erst, als Leipzig mal wieder eine Einladung ausspricht. 41. Minute, der berühmte Leipziger Aufbaufehler von der Sechserin, die angespielt wird, von Elvira Herzog. Linus Bernstein trifft allerdings nur den Pfosten. In der 2. Hälfte dann allerdings ändert es sich. Erst trifft Linda nur die Latte mit einer Flanke. In der 59. Minute dann aber schießt Minge fast auf der Grundlinie stehend nach mehreren Kopfballduellen in Serie ein wirklich tolles Tor, super Schuss. Und Herzog rechnet auch ehrlicherweise gar nicht damit, dass sie aus dieser Position schießt. Also die steht komplett auf Flanke verteidigen und nicht auf, der könnte ins kurze Eck reinkommen. Und dann dreht der VfL diese Partie. 66. Minute, Lena Lattwein, die eingewechselt wurde, köpft eine Ecke am 2. Pfosten zum 2:1 ins Tor, wird, sie ist komplett frei, muss man sagen, steht 2-1, steht da der VfL, und in der 84. Minute kann sie noch ihr 2. Tor nachlegen, diesmal nach einer Flanke von Wedemeyer von der rechten Seite. Sie springt einfach höher als Norheim und platziert dann ihren Kopfball auch super. Hinten raus kommt Leipzig nochmal ran, Stina Johannes verursacht unnötig eine Ecke und die schießt Schmielinski dann direkt ins Tor über Stina Johannes hinweg, die von Spitzner so ein bisschen weggedrückt wird, aber definitiv nicht faulwürdig. Einfach kein gutes Stellungsspiel und keine gute Strafraumbeherrschung von Stina Johannes. Aber am Ende, Frieda, bleibt es eben dabei. Es ist eben dann doch ein knapper 3:2 Sieg von Leipzig. Und würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, man hat diesem Spiel auch angesehen, wie schwer sich der VfL einfach häufig in dieser Spielzeit getan hat und jetzt vor dem Hintergrund unserer Diskussion gerade, vielleicht geht da eben auch so langsam die Form nach unten und andere Teams von unten, die hochschieben, könnten vielleicht mal an Wolfsburg vorbeiziehen.
Ich denke tatsächlich, dass das auf jeden Fall stattfinden könnte, wenn natürlich jetzt einfach die Vereine, die vielleicht jahrelang jetzt irgendwie an der Spitze waren, sich da jetzt ein bisschen zurückfallen lassen. Ich glaube generell dieses ganze Thema rund um auch zum Beispiel dieser eigene Verband, den ja die Vereine gründen wollen, dieses Joint Venture, da merkt man ja auch, dass irgendwie, also es ist mein Gefühl, ich bin da jetzt auch leider gar nicht so wirklich drin. Da sind tatsächlich bei den 11 Freunden andere KollegInnen gerade an dem Thema wahrscheinlich eher dran. Inwiefern das da weitergeht, da hat man irgendwie das Gefühl, es pausiert irgendwie alles ein bisschen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema zum Beispiel, dass uns andere Nationen, wie beispielsweise die Spanierin, wenn man sich Barcelona anguckt, oder auch einfach die Engländerin oder so, dass da einfach viel mehr Geld schon in die Vereine reingesteckt wird. Die haben ganz andere Facilities und können sich wahrscheinlich da viel besser weiterentwickeln. Ich denke, das könnte auf jeden Fall eine Gefahr werden für Vereine, wie auch zum Beispiel den VfB. Oh Gott, jetzt haue ich hier alles durcheinander.
Der VfB steigt Wolfsburg auf, der hat gerade gar keine Probleme. Ja,
jetzt haue ich hier alles durcheinander. Nein, bei Wolfsburg natürlich. Und ja, ich glaube, meiner Meinung nach war Wolfsburg schon noch ein klarer Favorit für das Spiel. Und das haben sie am Ende auch gezeigt, dass sie auf jeden Fall sich auch erholen können, auch wenn man vielleicht schnell früh einen Schock da irgendwie oder einen Dämpfer bekommt. Trotz alledem war es gerade auch Behrenstein, die mir aufgefallen ist, die halt einfach wirklich mehrere Chancen früh auch vergeben hat. Also die hätte ja wirklich auf jeden Fall schon aufholen können, beziehungsweise hätte es zur Halbzeit nicht 0-1 stehen müssen. Und am Ende war es dann aber meiner Meinung nach wirklich auch eine gute Entscheidung, dass man dann Behrenstein gegen Lattwein in der 58. Minute, meine ich, glaube ich, auswechselt und diese ja dann natürlich dann mit dem Doppelpack auch einfach überzeugen kann.
Definitiv. Also zum Ligaverband könnte ich ganz viel sagen. Es geht weiter. Jetzt Juni Mitgliederversammlung und dann werden sie die Kapitalgesellschaft gründen, die es braucht für den Ligabetrieb. Und sie schicken jetzt in dieser Woche einen ersten Entwurf für einen Grundlagenvertrag an den DFB und letztlich wird jetzt bei den Frauen ein Weg gegangen wie bei der DFL. Ist zeitlich jetzt an den DFB gebunden, weil der muss auf einem Bundestag beschließen, dass dieser Grundlagenvertrag angenommen wird und erst dann geht es weiter. Ist auch noch nicht so ganz klar, ob es da einen außerordentlichen Bundestag für geben wird. Aber ja, es geht weiter. Ich weiß auch, dass die jetzt die letzten Wochen hart dran gearbeitet haben. Wir werden allerdings noch nicht so schnell Dinge sehen, weil eben der erste Ligabetrieb, der dann alleine durchgeführt wird, 27, 28 sein wird. Erst dann wird es auch Spielplanveränderungen zum Beispiel geben. Bis dahin wird noch viel über den DFB laufen. Aber es ist ganz interessant. Also jetzt, Katharina Kiel hat ein Interview gegeben im Kicker und da wurden jetzt erstmals Zahlen genannt, die intern die ganze Zeit schon, die sich die ganze Zeit schon zugeworfen haben, die aber bisher noch nicht öffentlich waren. Von den 100 Millionen Euro, die der DFB in 10 Jahren in den Fußball der Frauen stecken wollte, da wären nur 60 Millionen Euro bei den Erstligisten angekommen und werden für ganz viele organisatorische Dinge aufgebraucht worden. Also mir haben Menschen aus der Liga gesagt, dass das, was eigentlich dann pro Jahr bei den Vereinen angekommen wäre von diesen 100 Millionen, die ja so toll und viel klingen, wäre ein Betrag zwischen 100 und 200.000 Euro gewesen. Und selbst wenn es jetzt 300 oder 400.000 Euro gewesen wäre, wäre das noch nicht der ganz große Sprung gewesen, während eben die Vereine jetzt eben schon planen, 700 bis 800 Millionen Euro im selben Zeitraum zu investieren. Vor diesem Hintergrund war man nicht damit einverstanden, dass der DFB letztlich eine Sperrminorität haben wollte im möglichen Joint Venture, also dass der DFB Entscheidungen blockieren wollen könnte. Deshalb kam es zur Trennung. Da geht es jetzt dann weiter. Also die arbeiten dran und jetzt dann 1. Juli war das, was ich gehört hatte, dass da quasi dann was Neues startet. Mhm. Jascha, du hast auch Infos, wie ich sehe.
Ja, also ich wollte nur kurz anknüpfen zu dem, was Frieda gesagt hatte, mit, dass man halt aufpassen muss, was andere Vereine schon bereit sind zu investieren. Und ich finde die Zahlen, die jetzt auch bestätigt wurden, diese 800 Millionen, ich finde, die brauchst du auch. Die 100 Millionen sind ja lächerlich, wenn wir ehrlich sind. Also 60 für die erste Liga, 40 für die zweite.
Und dann noch die Kosten für Schiedsrichterwesen und so weiter davon abgezogen. Ja,
also es gibt tatsächlich Zahlen, die sind öffentlich zugänglich, wenn man sich zum Beispiel die englische Liga anschauen will, weil die Vereine halt gezwungen sind, das auch offen zu legen. Wenn man sich jetzt anguckt, zum Beispiel Arsenal, die jetzt um die Champions League mitspielen, die haben in Pfund fast 10 Millionen auf ihrer Gehaltsliste, also so ungefähr, ich weiß nicht, was der aktuelle Tageswechselkurs ist, aber wahrscheinlich so 12, 13 Millionen Euro zahlen die einfach an Gehalt. Und wenn man sich jetzt anguckt, als Beispiel, wenn wir jetzt gerade über Wolfsburg reden, über Vivien Endemann, die geht zu einem Club, zum FC Liverpool, wo halt der gesamte Kader im letzten Jahr, also über 40 Angestellte, 2,7 Millionen verdient hat und ein Director vom Liverpool Football Club hat schon 2,3 Millionen verdient. Und dann sagt der Liverpool Football Club, angesprochen darauf, wie man das denn so sieht, sagen die, ja, also wir haben natürlich so einen risikobasierten Approach, dass wir jetzt da auch nicht irgendwie Geld verbrennen, aber seien wir ehrlich, so 3 Millionen Gehaltskosten, geschenkt auch, oder? Also die Männerabteilung vom FC Liverpool hat Gehaltskosten von 400 Millionen Euro. 3 Millionen hat die Frauenabteilung, da lachen die drüber. Also da können die auch mal sagen, wir könnten jetzt auch 10 Millionen investieren, wenn wir Bock drauf hätten. Und dann würden sie jeden Bundesligisten finanziell aus dem Wasser blasen. Ne? Also das ist halt so ein bisschen die Dimension, über die wir reden. Wenn Frieda sagt, wir reden darüber, andere Clubs dürfen den Anschluss nicht verlieren, wir müssen ein bisschen nach England und Spanien gucken, ist genau das wahrscheinlich gemeint, dass wir halt sagen, die finanziellen Möglichkeiten sind anderswo richtig gut. Und dann wären wir auch wieder bei dem Union Berlin-Thema. Wenn halt Geld vorhanden ist, über Dauer und smart angelegt, kann das halt Erfolg sichern. Und mit einem guten 5-Jahres-Plan kann sich dann so eine Vormachtstellung schnell mal ändern im Fußball.
Ich meine, jetzt mit dem Ligaverband, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man nicht auch zu sehr auf das reinfällt, was einem die VereinsvertreterInnen da alles so erzählen, weil die malen da natürlich die tollsten Farben. Und wenn man sie dann aber konkret danach fragt, okay, wie hoch wird denn das Mindestgehalt, wie hoch wird denn die Mindeststaffgröße und so weiter und so fort, wie soll denn die SGS Essen das finanzieren, sollte sie in der Liga bleiben, dann werden die, also dann heißt es oft, ja, da arbeiten wir noch dran, müssen wir noch drüber reden, das müssen wir dann in unseren Arbeitskreisen noch klären, okay, alles klar, also ne, müssen wir auch alle ein bisschen zurückhaltend bleiben, aber auf jeden Fall bewegt sich jetzt endlich mal was. Und der VfL Wolfsburg ist aber halt auch dahingehend ein ganz gutes Fallbeispiel, weil er halt aus einer Position der Stärke kommt, aus einer Dekade der Dominanz, hätte ich es jetzt einfach mal so ganz grob zusammengefasst, und jetzt aber im Grunde sich neu erfinden muss, weil es eben jetzt über den Wettbewerbsvorteil, den der VfL sehr lange hatte, nämlich sehr guter Standort, infrastrukturell auch, und die Möglichkeit, Champions League zu spielen, den Pokal zu gewinnen, den hatte man ja im Abo eigentlich. dieser Standortvorteil, das könnte jetzt langsam eben erodieren. Und das hast du eben auch in diesem Spiel gegen Leipzig gesehen. Was hat der VfL für eine sportliche Vision? Das ist immer noch nicht zu erklären. Also sie gewinnen ihre Spiele und ich will das auch nicht kleinreden. Dieses Spiel gegen Leipzig zu gewinnen, das war eine gute Leistung. Nach einer ersten Hälfte, in der man 6:6 Schüsse hatte bei 0,56:0,42 Expected Goals. Also da ist sehr wenig passiert. Aber die Art und Weise, wie der VfL Wolfsburg Fußball spielt, also aktuell lädt das auch wirklich nicht Spielerinnen ein, dorthin zu wechseln. Du wechselst dann eher für die Champions League hin und für die Perspektive und auch, weil man vom VfL Wolfsburg sehr lukrativ wieder wegwechseln kann. Aber für den Fußball aktuell nicht. Also wie viele horizontale Bewegungen die haben. Also linke Innenverteidigerin passt auf rechte Innenverteidigung. Und alle schieben mit, die Sechserinnen schieben mit, die Achterinnen schieben mit. Das ist ein einziges, wir gehen nach links und nach rechts. Also niederländische Fußballfans hatten da große Freude am Spiel des VfL Wolfsburg. Das ist viel zu wenig vertikal. Es wurde in der zweiten Hälfte dann besser, das muss man sagen. Also Stefan Lerch hat da auch angepasst und dann haben die Außenverteidigerin höher geschoben. Sie haben mehr versucht, auch diagonal zu spielen. Also es ist nicht immer so, aber immer wieder kommt der VfL Wolfsburg in diesen Trott rein, der eben relativ leicht zu verteidigen ist. Du verlierst dann vielleicht mal ein individuelles Duell, denn Svenja Huth ist kaum zu verteidigen, eine Scherland, wenn sie einen guten Moment hat, oder in dem Spiel Janina Minge, immer wieder im Strafraum aufgetaucht und immer wieder die Spielerin, die von niemandem geneckt wurde, die hätte ja auch schon früher ihr erstes Tor machen können. Aber was ich damit sagen will, ist, der VfL Wolfsburg hat sportlich echt gerade auch Themen vor sich liegen und das sieht man der Tabelle noch nicht an, weil das wird Tabellenplatz 2 werden, das ist bei 4 Punkten Vorsprung auf Eintracht Frankfurt sicher und dann ist es auch eine gute Saison. Ich will jetzt hier nicht sagen, der VfL Wolfsburg stünde da unverdient, nein, das ist das zweitbeste Team der Liga, aber der Fußball, den der VfL spielt, der wird nicht mehr lange der zweitbeste in der Liga sein, da sehe ich bei anderen jetzt schon innovativere Konzepte. Und allein die SportdirektorInnen-Suche, die sich ja echt schwierig gestaltet, deutet darauf hin, dass der VfL Wolfsburg vielleicht an Attraktivität jetzt schon verloren hat. Und sie müssten aber die Frage schon beantworten, welchen Fußball sie eigentlich spielen lassen wollen. Und also gegen Leipzig, ich weiß nicht, Frieda, vielleicht bin ich da auch viel zu kritisch, weil am Ende hat ja Latwein ihre Tore gemacht und sie haben das auch verdient gewonnen. Und es gab ja auch noch mehr Chancen. Hättest du es auch so kritisch besprochen, wie ich jetzt gerade auf dieses Spiel geblickt habe aus VfL-Sicht?
Ja, also ich glaube auch, dass der VfL sich schon wirklich so jetzt wahrscheinlich durch die letzte Saison, ja, natürlich gehören sie irgendwie noch zur Tabellenspitze mit dazu, aber wie gesagt, sie können auch irgendwie den Bayern-Frauen auch nicht mehr wirklich das Wasser reichen. Mhm. Und ich denke halt vor allem, dass auch, wie du schon gesagt hast, irgendwie, man kann keine richtige Spielstrategie noch manchmal so richtig erkennen. Also so, was genau ist jetzt eigentlich das Ziel? Weil meistens ist es ja so, dass sich ja irgendwie die unterschiedlichen Vereine dann auch durch einzelne irgendwie Spielstile ja so ein bisschen definieren. Das finde ich ist bei Wolfsburg auch einfach manchmal schwer herauszusehen. Also ich sehe es auf jeden Fall teilweise nicht. Natürlich haben sie irgendwie Spielerinnen wie eine Minge vorne oder auch eigentlich ja auch eine Behrenstein, die ja schon, torgefährlich sein können, aber ja, dafür muss meistens dann auch irgendwie dann wieder erst was passieren. Also da muss irgendwie manchmal auch erst die Motivation wieder her, wie beispielsweise erst ja, das frühe Tor. Und ja, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass andere Teams jetzt in den nächsten Saisons dran vorbeiziehen werden, wenn da jetzt nicht wirklich stark was geändert wird. Man sieht es ja auch, dass viele Spielerinnen wegwechseln, wie attraktiv es für vielleicht auch ausländische Spielerin ist, noch überhaupt ist, nach Wolfsburg zu kommen. Ich meine, Wolfsburg ist vielleicht noch ein guter zum Ausbilden ein guter Verein, der vielleicht junge Spielerinnen aus den Nachwuchsbereichen vielleicht irgendwie gut ausbilden kann. Aber letztendlich, wenn wir dort Talente haben, können sie die auch schlecht halten. Die wechseln alle weg. Und das, denke ich, sehe ich dann als das größte Problem auch mit, wo ja der VfL dann schauen muss, dass man das vielleicht irgendwie doch wieder beheben kann. Mhm.
Jascha, du hast schon genickt.
Ja, ich glaube, also der Standort Wolfsburg ist natürlich maximal unattraktiv, weil es einfach eine Stadt ist, da willst du nicht tot über dem Zaun hängen, so langweilig ist das also, da.
Also Beispiel, ganz so schlimm ist es nicht, oder?
In Wolfsburg?
Ich kenne Wolfsburgerinnen und
Wolfsburger.
Ach komm.
Ja, zu durchzufahren, ja genau. Aber nicht anzuhalten wahrscheinlich. Man muss ja dazu sagen, was Frieda ja auch sagte, für junge Spielerinnen ist wahrscheinlich anderswo attraktiver. Die NWSL, die amerikanische Liga, hat ein Grundgehalt von $80.000. Wenn ich 80.000 Dollar im Jahr kriege und in San Diego leben kann oder in Los Angeles, lebe ich doch nicht in Wolfsburg bei aller Liebe. Also so ehrlich müssen wir alle zu uns selber sein.
Hast du mal aber gehört, wie viel Anja Mittag für einen Einkauf bezahlt? Hat sie neulich in NDHK besprochen. Also da sind 80.000 Euro, das ist, als würdest du in der Schweiz wohnen und 80.000 kriegen. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Davon abgesehen, Behrenstein ist weg. Kübe haben sie verlängert, was Gutes. Ich halte die für eine der besten jungen Innenverteidigerinnen Europas. Ich finde auch mit Menge zusammen starke Innenverteidigung. Ich finde auch, dass eine Stina Johannes auch durchaus gute Momente hat, auch in der Champions League sehr stark aufgestellt. Also das Fundament ist ja irgendwo da, aber eine Endemann geht, eine Behrenstein geht, Svenja Huth wird 36, Sarah Linder ist auch manchmal mit einigen Schwächen behaftet und dann denke ich mir, naja, jetzt kommt eine Giovanna Hoffmann, die war jetzt eine gesamte Saison schwerst verletzt, ist jetzt gerade erst im Aufbautraining. Also da musst du ja auch jeden Tag ein Stoßgebet in den Himmel schicken und irgendwie sagen, oh, wie kommt die denn aus ihrer Verletzung zurück? Knüpft die an alte Leistungen an? Ist die dann immer noch so eine Maschine? Oder was machen wir, wenn die dann nur auf 70-80% läuft? Dann kommt Piljic aus Leverkusen, muss man gucken, wie der reinpasst. Also das auch, was Frieda sagt, die müssen sich jetzt so ein bisschen neu erfinden zur nächsten Saison hin. Und das wird schon spannend zu sehen sein. Also dieser Umbruch, den sie jetzt einläuten müssen, so die Ära Pop ist zu Ende, Huth geht langsam zu Ende, dann müssen sie aufpassen, dass Kübe nicht irgendwie ein attraktives Angebot aus irgendeiner anderen Liga bekommt, dass sie, also sie haben sie gerade verlängert, wahrscheinlich aus gutem Grund, um ihr Juwel da echt lange zu halten, aber die müssen schon ihre Schäfchen jetzt ins Trockene bringen und auf den Positionen, wo sie dann so ein bisschen Aderlass haben, auch nachbesetzen, um halt diese zweite Kraft in Deutschland zu bleiben und halt auch zu sagen, Champions League wollen wir weiterhin im Achtelfinale stehen. Das ist alles so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen auf wackeligen Beinen, das wäre jetzt so eine Doomsprognose, aber du weißt, was ich meine. Wahrscheinlich, also man muss schon gucken, wo man bleibt, weil Leverkusen und Hoffenheim und Frankfurt, die schlafen auch nicht, die haben auch Abgänge und diese gucken auch, wo kriegen wir jetzt irgendwie adäquaten Ersatz her. Elisa Sens, die nach Madrid geschrieben wird. Es gibt Gerüchte, Carlotta Wamser geht zu den Bayern, alles so, wo man dann sagt, okay, also da muss man schon gucken, die werden ihre Kaderplanung jetzt auch nicht Mitte Juni erst machen. Und wenn Wolfsburg da weiterhin die zweite Kraft sein will, glaube ich, muss da noch ein bisschen mehr kommen als das, was wir bisher im Transfermarkt gesehen haben.
Ich glaube, das Glück für den VfL ist, dass sich gerade kein klarer Herausforderer etabliert, weil eben sowohl Frankfurt als auch Leverkusen als auch Hoffenheim, einzige Ausnahme ist Union, die sind die einzigen, die nicht Spielerinnen verlieren. Alle anderen, du hast es ja gerade genannt, verlieren eben auch tragende Säulen aktuell, dann eben nicht innerhalb der Liga oft, sondern dann eben auch ins Ausland. Ich glaube, das ist der Vorteil noch und da gehört ja letztlich Leipzig mit dazu. Also ich fand auch vor diesem Hintergrund dieses Spiel interessant, denn Leipzig kommt ja definitiv aus einer Phase der Stärke und das war auch kein schlechtes Spiel. Also wie gesagt, ich finde, das ist ein klarer Strafstoß an Boboi und dann kann es auch 2-0 schon stehen in der ersten Hälfte. Die erste Hälfte war sehr gut, in der zweiten Hälfte hatte man dann größere Probleme, aber das ist eben genau das, wo ich dann eben ansetzen würde bei Leipzig. Also wenn ich mir da angucke, welche Probleme eine Dudek hatte, welche Probleme eine Norheim hatte, nicht nur bei den Gegentreffern, sondern auch bei den vielen Chancen, die dann zu Ecken zum Beispiel geführt haben, wie schwierig es war, also eine Schmielinski ist mit 2 Treffern die beste Leipzigerin und hat trotzdem diesen riesigen Fehler mit drin, den Bernstein einfach nicht nutzt und an den Pfosten schießt. Asgard deutet ja auch defensiv manchmal einfach überfordert, muss man ehrlicherweise sagen. Also bei Leipzig bin ich auch ratlos. Alle, die den Rasenfunk länger gehört haben diese Saison, die trifft das jetzt nicht so komplett unvorbereitet. Aber auch in diesem Spiel gute Ansätze. Manche Dinge sind jetzt auch wirklich schon klar besser geworden. Also wie sie die tiefen Pässe auf Boboi zum Beispiel spielen, das ist jetzt nicht mehr so blind, wir probieren es einfach, sondern da passt zu einem Laufweg und deswegen funktioniert es auch besser, meiner Meinung nach. Aber so richtig gut war es auch nicht. Also alle Gegentreffer waren verhinderbar. Und ja, ich weiß nicht, Frieda, wie du auf Leipzig blickst, jetzt eben mit Perspektive dieses Spiels hier gegen Wolfsburg.
Ja, also Leipzig ist halt wirklich, die haben das Talent, aber es fehlt einfach komplett, finde ich, an Stabilität. Vor allem auch dann wirklich diese Probleme von einer defensiven Instabilität. Gerade auch nach so, ja, Gegentoren merkt man es ja auch immer wieder bei Leipzig, dass die dann einfach sehr schnell auch zusammenbrechen in ihrem Spiel und dann teilweise auch wirklich Fehler machen und dann auch viele Probleme in den Schlussphasen und so mit einbauen. Und ich glaube halt bei RB ist ja auch wieder, ich weiß halt nicht so genau, ich habe mich tatsächlich den Transfermarkt jetzt auch noch nicht so genau dort befasst, aber die haben ja auch viele Spielerinnen mit Wechselpotenzial, also gerade auch eine Schmielinski und so. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen. Die haben auch ein bisschen meiner Meinung nach die gleichen Problematiken wie Wolfsburg. Manchmal, also teilweise sieht man einfach nicht, wo soll die Reise hingehen. Mhm. Und die müssen dort einfach ein bisschen sich noch, ja, auch finden, schauen, wer sind wir eigentlich, wen wollen wir behalten. Ich meine, RB Leipzig ist ja auch meistens dafür bekannt, dass die ja auch nun mal eben sehr gute Nachwuchsspielerinnen oder generell dieser ganze RB-Konzern oder diese Vereinsstrategien, die sie ja dort haben, rund um Jürgen Klopp, wenn man in die Bundesliga schaut, die sind ja schon sehr auch auf Nachwuchstalente und versuchen, diese dann auszubilden und diese dann zu halten und haben ja auch eigentlich die finanziellen Möglichkeiten, wenn man guckt, was dahinter steckt für ein großer Konzern. Könnte auch meiner Meinung nach mehr kommen.
Ja, ist lustig, wir kommen heute, vielleicht ist es, weil es schon zu spät in der Saison ist, irgendwie bei jedem Spiel kommen wir in so einen kleinen Rasenfunk-Royal-Saison-Rückblick rein, aber vielleicht ja gar nicht so schlecht. Ja, ich meine, was man natürlich sagen muss jetzt mit Blick auf dieses Spiel, dass eben Marlene Schimmer natürlich extrem fehlt, denn die und Lisa Baum auf der anderen Seite sind die wichtigsten Offensivspielerinnen. Bei Lisa Baum hat man das auch gesehen, die hatte fantastische Situationen, unter anderem ja auch vor dem 1:0. Das muss man natürlich jetzt Leipzig auch noch mit einberechnen. Plus, es war auswärts beim VfL Wolfsburg und hinten raus bist du sogar noch mal dran rangekommen. Also deswegen will ich jetzt nicht sagen, das sei ein schlechtes Spiel gewesen. Gerade die erste Hälfte hat mir schon gut gefallen. Aber ja, auch Leipzig steht so vor Definitionsfragen, beantwortet die ein bisschen anders als viele andere Konkurrenten. Also Viola Odebrecht macht da eine andere Kaderplanung und hat sich nach allem, was man hört, ja auch gegen einen Wechsel zum VfL Wolfsburg entschieden. Wirklich höchst spannend, was gerade in der Bundesliga der Frauen alles so passiert. Ja, nee, mehr will ich dazu jetzt, glaube ich, an dem Punkt nicht noch weiter sagen, um das jetzt hier nicht noch länger zu machen. Für Wolfsburg geht es jetzt dann zum SC Freiburg, dann kommt das Pokalfinale gegen den FC Bayern, bevor man am letzten Spieltag dann zu Hause gegen den ersten FC Nürnberg spielen wird. RB Leipzig wiederum steht jetzt bei 27 Punkten, wird zu Hause gegen Leverkusen spielen und dann eben bei der TSG aus Hoffenheim, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, mit denen will man sich ja auch in der Zukunft messen. Ja, und dann hatten wir noch einen Trainerwechsel in dieser Woche, das haben wir bisher noch gar nicht thematisiert. Nach dem letzten Spiel des ersten FC Nürnberg zu Hause gegen den HSV hat man sich von Thomas Ostendorp getrennt. Es übernimmt jetzt Isabel Bauer bis zum Saisonende. Das Spiel gegen den HSV haben wir ja in der letzten Woche gesprochen. Jetzt war aber dann die Frage, naja, welche Auswirkungen würde das jetzt haben auf die Partie bei Eintracht Frankfurt? Und das Ergebnis ist so ein bisschen gemischt, würde ich behaupten, denn es gab viele Phasen, in denen Eintracht Frankfurt deutlich überlegen war. Es gab allerdings auch eine sehr, sehr lange Phase, in der Nürnberg das Ergebnis auf 1:2 halten konnte und immer wieder Chancen hatte und vor allem dann in der zweiten Hälfte fast nochmal den Ausgleich gemacht hätte. Also ganz kurz zum Spielfilm, 10. Minute, da kombiniert sich die SGE über das Zentrum sehr schön durch. Langer Ball von Dorsun auf Mimeti, die legt ab auf Blomqvist, die steckt tief auf Anjomi, also Steilklatsch tief in Perfektion. Und das ist dann das 1:0. Lisanne Gräve trifft kurz darauf nur die Unterkante der Latte. Das hätte schon das 2:0 sein können, war es aber nicht. Und dementsprechend kann Merit Günster in der 25. Minute den Ausgleich erzielen. Papay bekommt am Strafraum den Ball, verlädt Reuter, Ilenstedt und noch die halbe Nutria-Bande. Also da hat es niemand geschafft, ihr den Ball abzunehmen. Sie legt auf Günster und die trifft dann direkt zum 1:1. Blomqvist köpft dann eine Flanke von Dorsun aufs Tor von Romero, die den Ball gerade noch parieren kann. In der 39. Minute allerdings wird sie geschlagen. Dorsun verlagert mit einem langen Pass auf Nina Lührsen, die direkt flach auf Nicole Anjomi flankt, die dann mit Hilfe des Pfostens den Ball ins Tor bringt. War wunderschön herausgespielt. Also man muss sagen, 1:0 und 2:1 von Eintracht Frankfurt. Sehr, sehr schöne Spielzüge, die da zu Toren geführt haben. Aber dann hörte es auf und in der zweiten Hälfte haben wir eine ganze Reihe von Chancen für den Club. 63. Minute zum Beispiel Lein nach einem langen Ball gegen Ilestedt, verfehlt das Tor knapp. 69. Minute eine Ecke von Pollack rutscht durch zu Lea Wali, die das verwaiste Tor aber nicht trifft. Altenburg war schon raus aus der Nummer, die stand irgendwo am ersten Pfosten. 70. Minute Lein zieht links vom Strafraum-Eck am Reuteler vorbei und schießt knapp über das Tor. Das war eine echte Druckphase vom 1. FC Nürnberg. Aber die Eintracht übersteht sie. Die Eintracht übersteht auch, dass Lea Barley keine rote Karte sieht für ein Foul an Laura Freigang, die eingewechselt worden war. Schwierig, da nur gelb zu zeigen. Aber es sollte sich am Ende nicht rächen für die SGE, denn hinten raus in der 89. Minute durch ein Tor von Laura Freigang und in der 94. Minute durch ein Tor von Hayley Raiso kann dann die Eintracht doch noch dieses Spiel nicht nur gewinnen, sondern deutlich gewinnen, am Ende mit 4:1. Und das bringt uns jetzt, Jascha, eben in die schon angekündigte Problematik. Wie wollen wir jetzt diese Leistung des Clubs einordnen? Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite 1:4 und fürs Torverhältnis war das gar nicht gut, da nochmal so deutlich verloren zu haben. Was würdest du, welche Seite der Medaille würdest du betonen?
Ich würde erstmal betonen, arme Nutria-Bande, dass du die mit reingenommen hast. Die können wirklich gar nichts dafür und haben gute Stimmung gemacht.
Ja, aber sie sind halt so, es sind halt so viele Menschen und trotzdem hätte sie Papai in dieser einen Szene alle ausgedribbelt. Das meinte ich.
Ja, das war eine schöne Metapher, aber trotzdem. Ich wollte nur die Stimmung loben, die war gut.
Ja, stimmt.
Also für ein Montagsspiel ist schon nicht so schlecht. Als sie das 1:1 geschossen haben, habe ich gedacht, boah, na gut, also vielleicht können sie mithalten, neuer Trainerinnen-Effekt und sowas. Und das kam ja auch ziemlich wuchtig, das Tor. Da hatte Altenburg jetzt auch wenig Chance, der war ja schon ziemlich brutal da reingezimmert. Und dann kam ja ziemlich schnell das 2:1 und dann hat man so gedacht, okay, also wenn Frankfurt möchte, dann können sie auch relativ schnell wieder einen Gang hochschalten und nochmal dann die Weichen anders stellen. Dann wurde es ja aber hinten raus so ein bisschen zu einer Hängepartie. Dann kam ja El Capitano, Frau Freigang, nochmal aufs Feld, wo ich dann gedacht habe, naja, gut, wenn die erkältet war letzte Woche und jetzt bringt man sie, anstatt sie jetzt irgendwie zu schonen gegen Nürnberg, ist ja nur Nürnberg, wäre jetzt auch zu viel gesagt, aber gegen nur Nürnberg bringt man sie dann trotzdem noch für eine halbe Stunde. Dann sieht Arnautis ja auch irgendwie den Need, dass da nochmal ein Tor geschossen wird, weil es halt schon ein bisschen schwierig ist. Und dann hat es ja hinten raus auch gut funktioniert. Ich glaube aber auch, Frankfurt hat sich da über die erste Stunde schwerer getan, als sie hätten gemusst. Und Nürnberg hatte auch ziemlich aggressiv versucht, da irgendwie was zu holen, weil sie halt auch gemerkt haben, da ging auch was. Dann war es halt ein bisschen unglücklich, also in einigen Situationen hat man so gedacht, boah, wenn sie den zweiten Ball jetzt noch gekriegt hätten, dann wäre da vielleicht was Schönes draus entstanden für die Nürnbergerin. Und ich dachte auch tatsächlich, das könnte noch irgendwie ein Lucky Punch werden. Also so bis zur 60., 70. Hatte ich dann noch echt, das heißt Hoffnung, aber ich war noch im guten Glauben, dass das auch durchaus in einem Unentschieden enden könnte. Das war jetzt nicht so die drückende Überlegenheit. Aber wenn du dir das 1:0 zum Beispiel anguckst, also der erste Ball, wie der so verarbeitet ist, dann wird er abgelegt und dann kommt der Steckpass auf Anjomi. Das war natürlich super rausgespielt. Das war so ein reines Playstation-Tor. Also sowas sieht man halt auch nicht alle Tage. War wirklich hübsch. Da sieht man dann halt die individuelle Qualität der Frankfurterin. Aber mir ist es so ein bisschen abhanden gekommen, dass sie das Spiel im eigenen Stadion gegen einen abstiegsbedrohten Club, wenn es dann halt noch um die europäischen Plätze geht, dass sie da wirklich eine kontrollierte Leistung runterspielen und das nach Belieben dominieren, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber schon den Finger drauf haben. Das hat mir ein bisschen gefehlt, zumindest in den ersten 60, 70 Minuten.
Ja, also ich fand, es gab ganz fantastische Szenen von Eintracht Frankfurt, dazu gehören eigentlich alle Tore, also Sarah Dawson, die hat auch den einen oder anderen langen Ball ein bisschen, ich würde sagen, unvorbereitet gespielt, aber der allein auf Lürsen zum Beispiel vom 2:1, der war einfach ganz fantastisch und der auf Mimeti vom 1:0 auch, aber das zeigt eben auch schon was, wenn im Grunde deine wichtigste Aufbauspielerin eine der Innenverteidigerinnen ist. Und was Frankfurt so ein bisschen abgegangen ist, waren die Pässe in den Strafraum oder in Strafraumnähe hinein. Also wenn man sich eben die Passmaps anguckt von Sens, von Gräve, von Reuteler, von Mimeti, dann geht viel bis zum Strafraum, wenig in den Strafraum. Und besonders deutlich wird es bei den Außenverteidigerinnen. Nina Lürsen, das war diejenige, die immer wieder Bälle in den Strafraum reingeschlagen hat. Und Nadine Riesen, kein einziger Pass in den Strafraum hinein. Ganz oft auch Cutback-Pässe, also gar nicht Bälle, die nach vorne gehen, sondern eher die nach hinten gehen. Und ich glaube, da hat sich manchmal Eintracht Frankfurt so seine Stärken beraubt. Denn der 1. FC Nürnberg hat gut verteidigt, aber nicht sehr gut. Also immer mal wieder wurden die auch überspielt und auch alle hatten eigentlich, also sowohl Pollack als auch Wale, als auch Fördersch, als auch Mai, die hatten alle mal ihre schlechten Momente, in denen sie deutlich geschlagen wurden von ihrer Gegenspielerin. Und was mich gewundert hat, war, dass man gleichzeitig dann defensiv im Grunde das Mittel zugelassen hat, mit dem man eben so spektakulär in der Hinserie verloren hat gegen Nürnberg, nämlich lange Pässe auf Line. Das war wieder nicht das alleinige Mittel des 1. FC Nürnberg, aber ein sehr wichtiges Mittel. Und das hat Frankfurt wirklich hart beschäftigt. Also ich hatte es mir noch rausgeschrieben, bis zur 68. Minute hatten sie in der zweiten Hälfte einen Expected Goals Wert von 0,07. Also die Chancen von Eintracht Frankfurt, die kamen erst ab dann. Nürnberg hatte auch nur 0,10 von Expected Goals, aber eben mehr dieser Offensivaktionen. Und das fand ich ja zumindest bemerkenswert. Dawson wurde ja dann irgendwann auch ausgewechselt von Nico Arnautis. Da kam dann Östenstad, die hat auch einmal richtig gut verteidigt in einer Szene, muss man sagen. Da drängt die so Line ab. Deswegen wird der Spitze, der Winkel für sie so spitz bei ihrer Chance, die dann Altenburg auch parieren kann noch. Das war Östenstad, die das wirklich gut gemacht hat, auch ohne zu faulen. Aber das fand ich interessant zu sehen, dass Eintracht Frankfurt diese Probleme hatte, aber auch, dass man sie überwinden konnte. Weil hinten raus war es total verdient, vielleicht ein Tor zu hoch, aber da fragt dann keiner mehr nach. Ich meine, wenn der Club die Tore noch kassiert, wird sich Eintracht Frankfurt auch nicht beschweren. Laura Freigang, ganz wichtig, sicherlich, dass sie auch getroffen hat, gerade nachdem vorher der Frust so groß war, dass es keine rote Karte gab gegen Wali, die es definitiv hätte geben können. Also am Ende deswegen ja ein gemischtes Spiel aus Sicht von Eintracht Frankfurt, aber ein verdienter Sieg. Und beim 1. FC Nürnberg hatte man eben so zwischendurch das Gefühl, alles guckt jetzt schon quasi auf das Essensspiel. Ich glaube, das hat Martin Piller auch in der Übertragung bei Magenta Sport so gesagt, dass das so sein Eindruck gewesen sei. Der hat sich ja mit Nürnbergerinnen unterhalten vor dieser Partie, also aus dem Team eben, sicherlich auch mit Isabel Bauer selbst, dass da schon der Fokus ein bisschen nach vorne geht. Und trotzdem wäre was drin gewesen. Papay, gutes Spiel gemacht. Lein, gutes Spiel gemacht. Wali hat eben auch diese große Chance, die sie vergibt. Und sie hatten viel mehr Ballbesitzphasen als eigentlich immer unter Ostendorp. Also ich habe ja noch in der letzten Sendung, habe ich ja noch die Passquote von Nürnberg zitiert, die ja im Saisondurchschnitt bei 58% lag, also einfach mit weitem Abstand die schlechteste der Liga. Jetzt Passquote 71% habe ich mir irgendwann während des Spiels rausgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wo man am Ende dann gelandet ist. Ach, guck mal, 76% dann am Ende sogar. Nee, Entschuldigung, ich bin hier auf der falschen Seite. Ich dachte mir gerade schon, das wäre ein bisschen arg hoch gewesen. Das hier war gerade aus Versehen die Passquote von Leipzig, die ich euch gerade genannt habe. Ich bin hier gerade nicht in der Lage, es zu finden. Ich bin auf den falschen Reitern hier gerade unterwegs. Das macht ja nichts.
Aber ich stimme dir grundsätzlich zu. Also Nürnberg hatte schon Chancen, aber es ist auch nicht bei das erste Mal, dass es bei Frankfurt so ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch das HSV-Spiel im Frankfurter Stadion gesehen und da haben sie ja auch gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner dann auch sich erstmal ein Tor gefangen und dann viel zugelassen. Also die Stabilität und wie gesagt so Kontrolle auszuüben gegen schwächere Gegner, das geht Frankfurt halt so ein bisschen ab.
68% waren es am Ende. Schade, ist noch ein bisschen gesunken, wurde mein Argument schwächer. Aber gut. Nein,
trotzdem okay, 68%. Also.
Ja, und gegen wie gesagt, es geht ja auch für den Club darum, wie man jetzt dieses Heimspiel gegen Essen bestreiten kann. Das wird extrem wichtig. Es sind 4 Punkte Vorsprung auf Essen. Das heißt, die Ausgangslage ist eine sehr, sehr gute. Selbst bei einer Niederlage gegen Essen würde man noch nicht in die Abstiegszone rutschen. Aber weil man dann am letzten Spieltag auswärts in Wolfsburg spielt, sollte jetzt schon gegen Essen noch der letzte Punkt vielleicht gesammelt werden, der dann reicht oder vielleicht sogar derer dann 3. Für Eintracht Frankfurt wiederum bedeutet dieser Sieg eben 5 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Man spielt jetzt dann auswärts beim FC Bayern und dann am allerletzten Spieltag zu Hause gegen Union Berlin. Das sind die letzten Partien für die Frankfurterinnen. Und dann hatten wir noch eine Partie, die als Highlightspiel angekündigt wurde und für zumindest das Heimteam auch zum Highlightspiel wurde. Wir gehen zum 1. FC Köln, der macht ja traditionell ein großes Spiel pro Saison. Wir haben ja auch mal gelernt, wie wichtig das ist, allein für den Etat des FC. Gegen Werder Bremen war es auch wieder gut gefüllt, perfekte Stimmung im Stadion und am Ende auch ein perfektes Spiel aus Sicht des FCs. In der 19. Minute geht's los, da spielt Larissa Mühlhaus vom linken Flügel aus einen ganz schlimmen Fehlpass auf El Sherif. Andrade spritzt dazwischen und trifft aus spitzem Winkel stark zum 1:0. 5 Minuten später geht Andrade dann direkt nach einer Trinkpause, nach einem langen Ball an El Sherif vorbei, aber ihr Abschluss wird gerade noch geklärt, also da hätte es schon größer stehen können. In der 33. Minute muss El Sharif einen Fallrückzieher parieren und in der 35. Minute fällt dann der nächste Treffer. Wieder Lydia Andrade behauptet im 2 gegen 2 den Ball und spielt dann einen tollen Pass auf Bremer, die den auch gut verarbeitet und abzieht. El Sharif pariert zwar noch, aber Stolze kann den Abpraller reinschießen mit sehr, sehr viel Kraft. Und tatsächlich hat Werder erst in der 45. Minute die erste größere, in Anführungszeichen, Chance. Sternhardt kann von der Grundlinie auf Mühlhaus im Rückraum des Strafraums legen. Ihr Schuss wird aber geblockt. War gar nicht die letzte Chance. Auch Laura Vogt hatte noch eine vor der Halbzeit und mehr oder weniger unmittelbar nach der Halbzeit fällt dann allerdings die Entscheidung. Pauline Bremer erläuft eine Flanke, die zu lang ist, bringt sie nochmal nach innen und findet Sandra Maria Jessen, von der bis dahin nicht so viel zu sehen war, aber per Kopf trifft sie zum 3:0. Und das, Frieda, war dann auch der Endstand. Köln gewinnt also dieses Heimspiel und gewinnt es auch deutlich gegen ein Bremen, das ja auch unter der Woche sein Nachholspiel gegen den FC Bayern mit 0:2 verloren hat. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ja, also erst einmal muss man, finde ich, wirklich mal sagen, wie schön war bitte schon diese Kulisse, dieses volle Stadion. Ich hatte eine Freundin, die vor Ort war. Sie hat gesagt, das ist unbeschreiblich schön, weil meine Freundin selber auch seit Jahren, seitdem sie klein ist, Fußball spielt, früher immer nur bei den Jungs mitspielen durfte. Und wenn man dann selber auch, wenn man es nur als Fan ist, dort steht, zuguckt und dann dieses volle Stadion sieht, das muss schon, also es ist wirklich schön zu sehen. Mhm. Wie haben mir beide Teams gefallen? Ja, also ich glaube, das Team, also die Bremerin rund um Trainerin Fritzi Kromp, es ist einfach aktuell, finde ich, man sieht, dass Bremen, die müssen sich echt erholen. Also die hatten ja jetzt in den letzten, glaube ich, 2 Wochen wirklich viele Spiele. Ich glaube auch noch so ein bisschen englische Woche. Die hatten ja noch ein Spiel nachholen müssen auch noch.
Ja, genau.
Die wirken wirklich ziemlich erschöpft, meiner Meinung nach. Und es war ja auch super interessant, es war ja das erste Mal, dass ja jetzt auch mal eine Trainerin verkabelt war mit Mikrofon. Man konnte ja jetzt auch mal hören, so was Trainerinnen dann so zwischendurch oder Trainer sagen. Das fand ich persönlich auch super interessant, das einfach mal zu hören. Man hat gleich gemerkt, dass ja die Bremen-Trainerin auch sofort sich sehr Sorgen gemacht hat, die brauchen eine Trinkpause, die können nicht mehr, die sind fertig. Und ich glaube, das beschreibt auch, glaube ich, das Spiel von Seiten der Bremerin auf jeden Fall sehr gut. Und ja, Köln, die haben auf jeden Fall, glaube ich, die komplette Stadionatmosphäre für sich mitgenommen und haben dann auch wirklich versucht, nichts anbrennen zu lassen. Ja, wir hatten ja einmal diesen katastrophalen Fehlpass von Mühlhaus über die rechte Seite, die den Ball dann direkt in die Füße von Andrade natürlich kickt. Also ja, besser hätte man das dann nicht machen können, den Ball dann natürlich zu nutzen und den dann auch direkt reinzuhauen. Und das war ja dann, glaube ich, das 1-0. Das
genau,
ist der erste Ball. Ja, das müsste der erste direkt gewesen sein. Ja, ich glaube, das hat es einfach beschrieben. Die Kölnerinnen, die haben einfach alles direkt mitgenommen. Und also mir hat das Spiel von Seiten der Kölnerinnen auf jeden Fall sehr gut gefallen, was, glaube ich, auch einfach echt diese Atmosphäre mit ausmacht.
Ja, das fand ich auch schön und das war nicht nur ein guter Moment für den FC, sondern der folgte, fand ich, auch so ein bisschen so der Logik der Spielanlage, weil Köln hat das wirklich sehr, sehr mutig gespielt. Also die haben in so einem 3-2-5 letztlich aufgebaut, also sprich, sie hatten in der vordersten Linie 5 Spielerinnen, die auch mehr oder weniger so die ganze Breite des Feldes abgedeckt haben, aber immer wieder in so Gegenbewegungen gegangen sind und das hat die Viererkette von Werder einfach überfordert. So deutlich muss man das in diesem Spiel sagen. Deswegen hatte Köln von Beginn an gute Schusschancen und gleichzeitig war man sehr, sehr aufmerksam, was eben so Umschaltsituationen anging. Also egal, wann der lange Ball von Werder mal kam, eigentlich auch egal, auf welche Spielerin, die Kölnerinnen waren immer dran, waren auch gut in den Zweikämpfen. Pauline Bremer, die hatte, das ist natürlich eine Ironie, dass Bremer gegen Werder so ein gutes Spiel macht, aber die hatte auch einige sehr, sehr gute Defensivaktionen mit drin, zusätzlich zu ihren guten Offensivaktionen. Und es war ein mutiges Herangehen, was auch tatsächlich Werder echt vor große Probleme gestellt hat, fand ich. Also sie haben in der ersten Hälfte im Grunde eigentlich so gar nicht wirklich eine Lösung gefunden nach vorne tatsächlich. Also sie hatten in der ersten Hälfte 5:11 Schüsse, Expected Goals Wert von 0,39 und in der zweiten Hälfte, und da kommt dann, glaube ich, die von dir angesprochene Müdigkeit noch mit rein, da wurde es dann richtig schlimm. Ein Schuss nur in der zweiten Hälfte für Werder, obwohl man mehr den Ball hatte. Der eine Schuss hatte einen Expected Goals Wert von 0,04. Ehrlicherweise, ich habe keinerlei Erinnerung daran, welcher Schuss das überhaupt gewesen sein soll. Also zumindest ist er nicht auf meinem Chancenzettel letztlich gelandet. Und das hast du in der ersten Hälfte, hast du schon gesehen, dass es so Dinge nicht so ganz passen bei Werder. Also da war es zum Beispiel so, dass der Raum zwischen der Viererkette und der Mittelfeldkette, der war viel zu groß, weil sie einfach nicht rausgeschoben haben im Pressing. Sie haben ja schon versucht, höher anzulaufen. Und da hat halt Köln gnadenlos reingespielt. Da ist halt auch eine Pauline Bremer, ist viel zu schlau dafür. Und auch eine Lydia Andrade, die mir echt sehr, sehr gut gefallen hat in dem Spiel mit ihrer Dynamik. Das hat einfach Köln gut gemacht. Und dann war das an diesem Tag, glaube ich, so, dass das, was Köln gut gemacht hat, genau das aufdecken konnte, was Werder in dem Spiel nicht machen konnte. Und deswegen war es dann auch letztlich so deutlich. Und dann hinten raus ja auch. Also, ich weiß nicht, ob Austrudeln ein bisschen zu viel ist, aber es fühlte sich für mich so, ehrlich gesagt, ein bisschen an. Die Kölnerinnen haben nochmal genossen, dass sie dieses Spiel haben vor den 30.411 ZuschauerInnen. Und ich glaube, die Bremerinnen waren einfach froh, als abgepfiffen wurde.
Ja, also ich fand wirklich, also Bremen war komplett einfach müde. Das hat man denen angesehen. Ich habe mir auch nachher tatsächlich zur zweiten Halbzeit kaum noch irgendwie was auf Seiten Bremens irgendwie notieren können. Weil meiner Meinung nach einfach wirklich dieses Umschaltspiel und auch einfach die wirklich die Ballverluste, die Pässe, das wurde einfach irgendwie immer träger alles. Und ja, wie du schon gesagt hast, die Kölnerinnen, die haben dann einfach das auch einfach ausnutzen können für sich. Und ja, ich glaube, mehr braucht man auch einfach dazu gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass die Bremerinnen sich einfach ein bisschen erholen können.
Ja, gut. Und ich meine, bei Werder, ich will jetzt nicht wieder so ein Meta-Thema aufmachen, aber ich glaube, da muss man schon auch quasi für die nächste Saison sich dann überlegen, was machen wir denn, wenn wir so Frau gegen Frau zugestellt werden letztlich. Also in dem Spiel war es ja so, sogar wenn sich Larissa Mühlhaus hat fallen lassen, war einfach ihre Gegenspielerin an ihr dran, weil eben Köln das letztlich auch über Physis gespielt hat, dieses Spiel. Die wollten das eben über Zustellen, über hohes Pressing, wollten die es hinbekommen. Und in der ersten Hälfte hatte Werder da keine Antwort drauf. In der zweiten Hälfte war die Antwort etwas höheres Pressing und Mara Alba auf dem Feld. So wahnsinnig gut hat es aber ehrlicherweise auch nicht funktioniert. Vielleicht aber auch, weil dann der Rückstand schon zu hoch war. Aber ja, du hast recht, es ist natürlich, also es ist erklärbar bei Werder, es ist jetzt auch nicht schlimm. Es ist natürlich schade aus Sicht von allen Bremerinnen und Bremern, auch die, die vor Ort im Stadion waren, waren ja auch nochmal einige mit dabei. Aber so ein Spiel ist drin und jetzt das Heimspiel gegen Jena, was jetzt als nächstes kommt, das dürfte dann wahrscheinlich schon mal ganz anders aussehen, weil man sich jetzt eben eine ganze Woche vorbereiten und regenerieren kann. Und für Köln war es dann eben ein Highlight vor 30.000 ZuschauerInnen, das sich definitiv dann auch wieder gelohnt hat, auch eine emotionale Rendite sicherlich hatte für den FC. Es geht jetzt dann ins weitere Heimspiel gegen den HSV und dann gegen Jena. Das heißt, Köln könnte auch, wenn man gegen diese beiden Teams, wo man ja definitiv Favorit ist, sollte man da punkten, dann kann auch in der Tabelle noch ein bisschen was gehen. Gerade ist es Tabellenplatz 8, aber ich habe ja vorhin schon angesprochen, es hat sich sowieso nur eine Position verschoben und das war nämlich Leverkusen, das an Hoffenheim vorbeigezogen ist. Was aber ja gleich schon das Thema ist, denn Hoffenheim durfte sein Spiel gegen den FC Bayern noch nicht bestreiten. Das wird erst am Mittwoch der Fall sein, um 18 Uhr. Bayern dagegen hat bei Barca gespielt. Und wir wollen jetzt nicht zu so fortgeschrittener Stunde jetzt hier ganz tief in der Analyse dieses Spiels reingehen. Das wäre jetzt auch ein bisschen zu viel, muss man sagen. Aber kurz erwähnen wollten wir es doch. Am Ende ist es ein 2:4, Jascha, bei dem Barca zwischenzeitlich deutlich überlegen aussieht. Gerade Ballisea und Quinn haben auch ordentliche Probleme mit ihren jeweiligen Gegenspielerinnen. Aber die Schlussphase, die war fast schon absurd. Bayern presst Barca extrem hoch, so wie man es in dem Liga-Phasenspiel auch machen wollte und dann 1:7 verloren hat. Unterschied war, diesmal gab es jede Menge Ballgewinne, es gab 2 Lattentreffer, es wurde noch das 3:4 erzielt, was zurückgenommen wurde, was eine sehr harte Entscheidung war von Stephanie Frappart. Also sprich, der FC Bayern, er hatte sogar irgendwie noch den Fuß in der Tür und das, obwohl man zwischenzeitlich eben mit 1:4 zurücklag. Hat dieses Spiel für dich jenseits, dass es eben gut anzusehen war, eben auch vor ganz vielen ZuschauerInnen, ich glaube über 60.000 waren es im Camp Nou, Hat das für dich noch eine Bedeutung, wo man sagen kann, da kann man jetzt was ablesen über den FC Bayern, über die Stellung des deutschen Fußballs im internationalen Vergleich etc.?
Ja, dass Bayern noch einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen hat. Das kann man daraus ablesen. Also Hinspiel, ich konnte mir die Kommentare während des Hinspiels auf Social Media schon ausmalen und dann hieß es, haha, die sind ja gar nicht so stark und FC Bayern, es waren lange Tage und dann, als dann das Rückspiel vorbei war, hat man sich gedacht, normal service has been resumed. Das ist dann wieder so, wie man sich's vorgestellt hat. Also das 4-2 geht für mich in Ordnung. Ich habe auch nichts anderes erwartet, außer dass Barcelona gewinnt, ehrlich gesagt. Ist auch für mich nur eine Momentaufnahme, ohne jetzt wieder einen Rasenfunk Royal draus zu machen. Danway geht, eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt, die ist nicht ersetzbar. Eine Tani Kaba kann da reinwachsen, aber nicht von heute auf morgen. Clara Bühl wahrscheinlich weg. Also da gehen schon mal zwei Figuren, die unfassbar stark sind. Das sind Spielerinnen, die kannst du nicht mal eben so ersetzen. Julia Gwin hast du angesprochen. Das ist ja auch immer der große Kritikpunkt, den ich am FC Bayern habe oder auch am VfL Wolfsburg, wenn es dann international geht. Du kannst gegen Essen und Jena halt richtig gut aussehen bei so einem 5-0. Aber wenn du dann gegen die Lyons, Arsenals, Chelseas und Barcelonas dieser Welt spielst und beim Hinspiel Julia Gwin, wo sie sich dann einmal in der Postleitzahl geirrt hat und irgendwo auf der anderen Seite des Stadions rausgekommen ist. Also das sind dann halt so Dinge, wo man so sagt, da fehlt dann halt doch noch eine ganze Ecke, um mit der Weltspitze mitzuhalten. Also Ergebnis hat mich nicht gewundert. Ich fand, es war sehr unterhaltsam. Ich hätte mir eine Franziska Kett gewünscht, weil ich ein großer Franzi-Kett-Fan bin. War die rote Karte fair? Da kann man jetzt ewig lange drüber diskutieren. Sie hat jetzt gefehlt aufgrund einer roten Karte. Aber ich glaube, wenn die noch mit im Spiel gewesen wäre, das wäre auch nochmal richtig, richtig krass gewesen. Die ist einfach für solche großen Bühnen gemacht und trotz ihres jungen Alters da schon eine absolute Leistungsträgerin. Mamutovic muss man nochmal hervorheben. Auch über beide Spiele hinweg hat die grandiose Paraden wirklich gezeigt. Und man sieht halt einige Spielerinnen bei Bayern, die haben wirklich absolutes Weltklasseniveau. Und dann hast du wieder Spielerinnen, die sind schon weit über 30. Da reicht's dann auch für die Bundesliga, wenn du so von 5-6 anderen Leistungsträgerinnen gut getragen wirst. Aber wenn du halt gegen Barcelona spielst, und die sind jetzt auch nicht in ihrer Topform, da ist eine Aitana Bonmatí, die von einer schwersten Verletzung zurückkommt, Alexia jetzt auch nicht wirklich gut in Form, Claudia Pina im Moment außer Form. Also das ist jetzt auch nicht das Barcelona, was aus allen Rohren gerade feuert irgendwie, sondern die sind da auch irgendwie gerade mit, naja, in ihrer B-Version von sich selbst angetreten. Und trotzdem ist es dann 4-2 gegen den deutschen Branchenprimus, der da die Bundesliga in Grund und Boden schießt. Und da die Verhältnismäßigkeit so einmal herzustellen und zu sagen, wo steht der FC Bayern, wo steht die Bundesliga? Dafür war es so ein bisschen so ein Eye-Opener, glaube ich, weil sich auch viele Bayern-Fans gedacht haben, oh, hier ist wirklich was möglich. Aber mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht so überrascht, das Ergebnis. Und auch das Spiel vom Verlauf her jetzt nicht so, muss ich sagen.
Aber es war ja irgendwie sogar was möglich. Also klar, ich muss jetzt in den Konjunktiv reingehen, aber das 3-4, weiß ich jetzt nicht, warum das abgepfiffen werden muss. Generell auch in zwei, drei Situationen echt komische Pfiffe von Stephanie Frappart, die beiden Lattenschüsse, die man hatte. Also ich fand das schon interessant, wie eben, wenn du Barca etwas zeigst, was sie im Liga-Alltag nicht erleben, nämlich, dass sie hoch gepresst werden mit extrem viel Risiko, dass dann Barca Fehler gemacht hat, wie jedes andere Team ehrlicherweise auch. Und dann eben Bayern da seine Chance nicht genutzt hat. Das war natürlich extrem riskant und will jetzt auch nicht so tun, als ob Bayern hier unverdient ausgeschieden wäre. Das wäre jetzt auch zu viel. Aber ich fand es schon, ich hätte das nicht erwartet nach dem 1-4 in der 58. Minute, muss ich sagen. Also da waren das nämlich eigentlich schon wieder so, Bayern bricht ein bisschen zusammen Vibes, dass sie da zwei Tore innerhalb von 4 Minuten kassieren. Einmal eben Payor und einmal Potellas. Dann muss noch Stanwell raus, gelb-rot gefährdet meiner Meinung nach und Caruso kommt und macht es nicht so viel schlechter, ehrlicherweise. Also ja, ich verstehe, was du sagst und das ist auch definitiv richtig. Es gibt da einen Unterschied. Ich hätte auch sehr gerne den Vergleich mit Lyon gesehen. Auch da hätte ich Bayern im Nachsehen eingeschätzt. Also ich glaube, Lyon hätte da noch die Nase vorne gehabt. Aber interessant. Ich meine, es war immerhin unterhaltsam. Frieda, ich weiß nicht, was du von dem Spiel gesehen hast. Hast du eine Meinung zu dem, was wir jetzt besprochen haben?
Ich habe das Spiel tatsächlich nur in der Wiederholung mir einmal ganz kurz zusammenfassen lassen. Ich muss ehrlich sein, wer jetzt noch gar nicht erwähnt wurde, was mich aber tatsächlich ein bisschen, also was sie überrascht hat. Wir wissen natürlich alle, dass sie eine auch wahnsinnig Talent hat, aber Linda Dahlmann,
ja,
finde ich, hat mit einfach die besten Bayern-Akzente gesetzt, das in stimmt, diesem Spiel. Und ja, also ich glaube einfach, die Bayern, die können Weltniveau spielen. Das können sie auf jeden Fall, das wissen wir. Aber ich glaube gerade einfach Barca, mich hat es jetzt auch nicht überrascht, weil die sind auch einfach, was das Tempo angeht, die sind ja wirklich, wenn, also was so Laufstärke angeht, wenn da so eine Putellas erstmal losläuft, dann muss man ja auch erstmal hinterherkommen.
Ja.
Und ich glaube einfach, die Bayern, die sind tatsächlich dann auch einfach manchmal doch ein bisschen auch so Fehlpässe anfällig. Und weiß ich nicht, spielen ein bisschen sehr rabiat, wenn ihr wisst, so was ich meine. Mhm. Ja, also das ist so, sind so ein bisschen meine Gedanken zu dem Spiel. Also mich hat es jetzt auch nicht sehr überrascht. Ich finde das Ergebnis dafür noch relativ solide. Ich glaube, gegen Barca kann man sich auch manchmal noch ein bisschen, ja, kann man noch ein bisschen höher verlieren. Deswegen ja.
Ja, dann wollen wir es auch nicht noch größer machen. Alle, die nochmal eine genauere Besprechung gerne hören würden, dann hört das FC Bayern Frauen Update, die haben eine eigene Sendung nur zu dieser Partie gemacht. Wir wollten es nur noch erwähnt haben, weil es eben zu dieser Fußballwoche mit dazugehört hat. Eigentlich sprechen wir über die Bundesliga und da gibt es aber jetzt noch eine Sache, die wir machen wollen, denn wir wollen noch unsere Spieltags-Awards vergeben. Das heißt, jeder kürt für sich seine MVP, seine Unsung Heroine, also das ist dann eine Spielerin, die vielleicht zu Unrecht noch nicht so richtig besungen wurde in dieser Sendung oder auch generell und dann auch noch die Momente des Spieltags. Und Frieda, wenn du magst, die Neulinge haben hier immer den First Pick. Möchtest du uns sagen, wer deine MVP geworden ist?
Meine MVP, glaube ich, war einfach wirklich beim Freiburg-Jena-Spiel Svenja Felmli.
Ja.
Die hat mich komplett überzeugt. Also die hat einfach wirklich, habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine Qualität vorne Richtung Strafraum, wenn die auch erstmal losläuft und dann einfach, wie gesagt, zusammen. Mich hat einfach dieses Spiel sehr begeistert, dieses Zusammenspiel mit Lisa Kolb. Die haben sich da gegenseitig gut geholfen, was das Taktieren auch angeht und haben dann auch einfach die Chancen genutzt gegen Jena. Natürlich, wie gesagt, hatten wir ja schon das Problem auch angesprochen, dass Jena wahrscheinlich auch einfach nicht mehr mit sehr viel Hoffnung vielleicht in das Spiel gegangen ist oder auch einfach sehr unter Druck stand, dass sie natürlich auch gute Möglichkeiten hatten. Aber nichtsdestotrotz, also war einfach Family mein MVP.
Ich weiß, wer mit dir übereinstimmt, Frieda, und zwar Fukuro Kuyo aus dem Forum. Der hat unter anderem geschrieben, meiner Meinung nach sollte der Verein alles tun, um den Vertrag mit Völmli zu verlängern, einfach Gehalt erhöhen und sonst was. Die muss ab Sommer noch hier sein und sollte auch nicht nächstes Jahr ablösefrei gehen. Also er oder sie stimmt dir da definitiv zu. Tja, Jascha, da ist ein Pick für uns beide schon mal weg, aber ich finde, es gab auch noch ein paar andere Spielerinnen, die sich aufdrängen. Wen hast du denn noch auf dem Zettel?
Ja, also bei mir pickt es sich ja fast von alleine. Kara Bösel.
Ja.
Also, wer es nicht weiß, ich lästere unglaublich gerne über Torhüterinnen und ich finde es wirklich teilweise sehr schwierig, wenn dann da manche Bälle durchrutschen, aber Kara Bösel hat wirklich gezeigt, dass es Torwartspiele gibt, auch in der Frauen-Bundesliga, die halt von vorne bis hinten einfach eine 10 von 10 sind. Also die hat da alles rausgefischt, auch am Ende der Ball, der ja so als Flanke gedacht war und dann keinen Kopf findet und dann nochmal aufsetzt, den sie dann da noch so um die Ecke lenkt. Da muss man auch zu so später Stunde im Spiel dann noch den Fokus haben und die Konzentration, das zu sehen und da schnell zu reagieren. Auch diese Situation, wo sie da dreimal nachfassen muss und also das war wirklich bärenstark. Und ich habe selten so eine gute Torhüterinnenleistung gesehen. Also nicht nur in der Bundesliga, sondern allgemein. Das ist schon wirklich selten. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, dass ihre Mitspielerinnen das auch zu würdigen wussten. Was ich auch sehr gut finde, ich glaube, danach wurde es auch nochmal gesagt, hätte sie nicht so gehalten, hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen oder vielleicht sogar verloren. Also ich fand es auch schön, dass eine Torhüterin mal die Wertschätzung kriegt, die sie verdient. Von daher ist das auf jeden Fall meine MVP.
Eine ausgezeichnete Wahl. Dann nehme ich weiß nicht, welche Honorable Mentions ich noch nennen will, weil ich noch nicht weiß, wer meine Unsung Heroine wird. Dann nehme ich jetzt einfach kurz und schmerzlos Nicole Anyomi, denn sie hat in einer starken Offensive, also Rebecca Blomqvist war auch ganz nah dran, aber dadurch, dass Anyomi die beiden Tore erzielt hat, war sie, glaube ich, noch wichtiger. Aber könnt ihr euch noch erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, als Nicole Anyomi nicht so gut war im Verwerten, im eiskalten Verwerten von Torchancen? Ja, ich auch nicht. Weil in der jüngeren Vergangenheit ist das eben deutlich besser geworden. 13 Treffer sind es in der Bundesliga-Saison bisher gewesen. 2 kamen jetzt mit dazu. Die war definitiv wichtig gegen den ersten FC Nürnberg. So wie auch unsere Unsung Heroines eine wichtige Rolle gespielt haben. Frieda, wen möchtest du denn da nochmal aufs Podest heben?
Ich glaube, da würde ich dann Minge tatsächlich aufs Podest heben, weil für mich war sie irgendwie dann doch einfach, sie hat so ein bisschen dieses Comeback von Wolfsburg dann eingeleitet und das dann, ich würde sie jetzt einfach mal so ein bisschen als Dosenöffnerin bezeichnen. Wen man vielleicht noch ein bisschen, wen ich noch in irgendwie Überlegung hatte, war natürlich auch Lattwein. Die hatte ja wiederum auch einen Doppelpack geschossen und hat dann irgendwie versucht, da noch ein bisschen was rauszuholen. Aber genau, das wäre jetzt so meine Assistenzspielerin, die ich irgendwie, also die ich vor allen Dingen auch wahrscheinlich, was auch wieder dieses Thema von natürlich nicht immer zu dieses Assistenzzuspielen und sowas alles für die letztendlichen Torchancen. Aber auch einfach, ich glaube, es war sehr wichtig, dass dann Wolfsburg auch sieht, okay, wir können wieder mithalten und man lässt sich jetzt nicht komplett zurückfallen, sondern man kommt auch wieder zurück und dann startet man nochmal mit neuer Energie ins Spiel.
Janina Minge, sehr schöne Wahl und Lena Lattwein auf jeden Fall noch mitzunennen. Jascha, wer ist deine Ansage, Heroin?
Sophie Stäbel und Hot Take ist für mich eine der besten Sechserinnen Europas. Ich gucke dir unglaublich gerne beim Spielen zu, weil die einfach so den Finger auf dem Spiel hat und offensiv wie defensiv mich immer wieder überzeugt. Ich bin ein großer Fan und sie wird halt nicht erwähnt, weil sie halt nicht die aufregendste Spielerin ist. Also sie fliegt immer so ein bisschen unterm Radar. Also alle wissen, sie ist gut und kann Fußball spielen, aber sie wird jetzt meiner Meinung nach, kriegt sie nicht die Anerkennung manchmal, die sie verdient, weil sie ist schon für mich so der Dreh- und Angelpunkt da im Zentrum und für mich deswegen die Unsung.
Also alle YouTube-Zusehenden, die können es jetzt sehen. Sophie Stäbe, bei mir ist sie nicht Unsung, wobei man kann es nicht lesen. Ihr müsst mir es glauben. Sie steht auf meiner Liste, aber wer auch noch auf meiner Liste steht, ist Lydia Andrade, denn da steckt ja auch eine Geschichte dahinter. Die hat wirklich schwierige Monate, muss man ja fast schon sagen, hinter sich, hat kaum eine wichtige Rolle gespielt, sowohl beim FC als auch vorher noch bei Rasenballsport Leipzig und jetzt in diesem Spiel, das war wirklich ihr Moment to shine und das hat sie genutzt und auch das 1:0, auch wenn dem ein Fehler von Mühlhaus vorausging. Aber den musst du dann erstmal aus spitzem Winkel noch so machen. Also Lydia Andrade, finde ich, hat ein fantastisches Spiel gemacht und ist jetzt bisher noch nicht so wirklich besungen worden, vor allem auch in dieser Saison. Deswegen möchte ich es an der Stelle jetzt tun, nachdem Sophie Stäbe mir gerade weggenommen wurde. Aber ich war ja vorbereitet. Sehr, sehr gut. Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Frieda, was steht da bei dir auf dem Zettel?
Ja, da ist auf jeden Fall für mich persönlich das 1:4 von Jaron, die ja tatsächlich von Isabella Jaron, die dann ja noch, sagen wir mal, ein Joker-Tor irgendwie rausholen konnte für Jena. Ich fand dieses Tor einfach irgendwie so cool gemacht, wie sie den Ball direkt vor die Füße gespielt bekommt und es dann schafft, im Strafraum noch die Freiburg-Torhüterin Adamczyk so irgendwie zu überlaufen. Ich hätte mir das Tor vielleicht auch nochmal irgendwie in der Nähe anschauen müssen, aber von der Ferne sah es halt wirklich so aus, als ob sie einfach mit diesem Ball einmal über die Torhüterin rüberspringt und ihn dann halt einfach direkt ins Tor reinzupassen. Also das war einfach cool gemacht dann noch. Und ein Tor kann man ja dann doch den Jener Spielerin gönnen. Ne?
Auf jeden Fall. Und ihr 6. Bundesliga-Treffer schon in dieser Saison. Einfach.
Genau, ja.
Bemerkenswert. Jascha, was war dein Moment dieses Spieltags?
Ich hatte kurz überlegt, ob ich das Freistoßtor von Kramer nehme, weil das ja so ein Anwärter auf das Tor des Monats ist. Aber ich muss mich entscheiden für die Gesundmeldung von Magou Doucouré, dass da Entwarnung gegeben wurde. Ich glaube, das ist so ja das Wichtigste am Spieltag. Und da rücken dann auch schöne Tore so ein bisschen in den Hintergrund, dass da wirklich nichts Ernstes, Lebensbedrohliches bei rumgekommen ist. Von daher ist das so mein Moment.
Da kann man sich auf jeden Fall nur anschließen. Also das ist definitiv der Moment dieses Spieltags und unsere anderen verblassen daneben, weil es eben um weniger wichtige Dinge geht. Dann würde ich nehmen die Kulisse beim Highlightspiel zwischen Köln und Werder Bremen. Vielleicht wären sogar noch mehr ZuschauerInnen möglich gewesen, aber der FC hat sich, glaube ich, wenig vorzuwerfen. Sie haben alles in die Waagschale geworfen und auch in der laufenden Übertragung wurde schon drüber gesprochen von Michael Seibert und auch Tabea Kemme, warum man sowas nicht öfter hat in der Liga. Jetzt ist natürlich klar, dass es an einem Feiertag bei Sonnenschein zu einer für Familien perfekten Uhrzeit einfacher ist als am November abends und am besten noch Montag, das ist auch schon klar. Aber ich hatte den Gedanken auch, mehr Mut zu großen Stadien. Es kann doof aussehen wie in Nürnberg, das ist mir völlig klar. Es kann sich aber auch was entwickeln und es ist ein besserer Rahmen auch am Fernsehgerät. Denn am Fernsehgerät kann das vielleicht doof aussehen, dass in Nürnberg da irgendwie nur 800 Menschen sitzen auf der Gegengerade. Es sieht traurig aus, aber allein die bessere Kameraperspektive, die entschädigt dann doch zumindest ein bisschen, finde ich. Mir ist das jetzt sogar beim Brentano-Bad aufgefallen, wo es ja eigentlich wirklich völlig okay ist von der Kameraperspektive. Aber alles siehst du eben auch nicht immer. Das ist eben nochmal was anderes, wenn die 10 Meter weiter oben hängt in den großen Stadien. Deswegen geht mehr in die großen Stadien. Traut euch, das wird schon irgendwie. Deswegen die Kulisse bei dem Spiel, das ist mein Moment. Dieses Spieltags, das erste Trömmelchen. Es war einfach, ja, wenn man nicht gerade Werder-Fan war, war es sehr schön. Ja, ihr zwei, vielen, vielen Dank. Das war eine sehr lange Sendung. Es tut mir leid, wir haben über alles, wir haben über Gott und die Welt gesprochen. Irgendwie sind wir immer wieder vom Spieltag weggekommen und ich musste uns dann wieder zurückführen, obwohl dann schon so viel Zeit vergangen war. Ich hoffe, dass es uns auch alle Fans verzeihen. Hinten raus wurde es dann ein bisschen kürzer bei manchen Segmenten, aber ich glaube, die Bremen-Fans wollten jetzt gar nicht so die tiefen Analyse nochmal haben von dieser Niederlage. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Jascha Schmidt vom Scouting Report Podcast. Danke dir, lieber Jascha.
Danke.
Und ich danke auch Frieda Hackl von Freunde. Sehr schön, dass du mal mit dabei warst. Würde mich freuen, wenn es nicht das letzte Mal war. Danke dir.
Dankeschön, dass ich da sein durfte.
Jederzeit wieder. Und dann bedanke ich mich natürlich auch bei euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Ihr findet in der Video der Podcast-Beschreibung und auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, da findet ihr alle Wege, wie man uns Geld zukommen lassen kann. Das haben unter anderem getan Neckarpaddler 1893, Simon West, Fabian, Mario, Buffy und der FCSP-Fan Alex aus Hamburg. Herzlichen Dank für euren Support. Wenn ihr auch hier nach dem Zufallsprinzip im Abstand genannt werden wollt, dann könnt ihr euch sehr gerne als Unterstützende registrieren auf rasenfunk.de. Im Grunde brauchen wir eigentlich nur eure E-Mail-Verbindung und wie ihr uns unterstützt und dann geht der ganze Rest mehr oder weniger automatisch. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder anderen, dann geht sehr gerne auf mitmachen.rasenfunk.de und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge nicht nur weiterempfehlt, sondern auch die anderen Formate des Rasenfunks abonniert, denn da wird jetzt in jedem werden weitere Sendungen erscheinen. Bundesliga der Männer, europäischer Fußball, im Tribünengespräch, zeitlose Themen und ja, der Nationalteams-Feed, der wird auch bald wieder bespielt. In diesem Sinne, bleibt oder werdet gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.